Hallo Welt! Das Thema der Woche: Skyhill mit Max Hamp. Skyhill ist bereits 2015 auf dem PC erschienen und wurde seinerzeit als preisgekrönter Indie-Titel zelebriert. Jetzt im Oktober 2018 ist Skyhill auf die PS4 portiert worden und unser Gast Max Hamp hat einen genaueren Blick darauf geworfen. Tobi hat es damals auf dem PC gespielt, wir haben also auch einen Vergleichswert zur Verfügung und sprechen also im Thema der Woche über die Mixtur aus Rollenspiel, Point-and-Click und Survival. Außerdem geht es in unserer Presseschau um die Absenz von Sony auf der kommenden E3 im nächsten Jahr und wir sprechen über den Hashtag GamerLeaks.de. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs-Podcast Episode 116 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Liebe Leute an den Empfangsgeräten, es freut mich sehr, dass ihr nach unserer kleinen unfreiwilligen Auszeit wieder den Weg zu uns gefunden habt. Ja, wir hatten in der Tat eine ereignisreiche Zeit hinter uns, von der man jetzt nach außen hin nur wenig mitbekommen hat. Es gab sozusagen eine Sicherheitslücke bei unserem externen Hoster. Also nicht bei pixeldiskurs.de, sondern wir sind ja bei Podhost. Ja, als unser Podcast-Server, auf dem wir immer monatlich neuen Speicherplatz zur Verfügung gestellt bekommen und dort auch ein Abo haben, worüber sich unser RSS-Feed speichert und all dieser Kram. Ja? Und da gab es eine Sicherheitslücke, die dazu geführt hat, dass irgendwie, also da musste irgendwie an der Plattform alles Mögliche geändert werden. Und tatsächlich gab es erst, war unser kompletter Podcast offline. Und dann im Laufe der Zeit ist es mir gelungen, immer mehr und mehr der Podcast-Folgen hochzuladen. Es fehlen aber dennoch immer noch ein paar. Traurigerweise, muss ich sagen. Also es fehlen noch meines Wissens nach Episode 1 bis 3, 5 bis 30 oder 31 und dann irgendwo aus der Mitte, da irgendwo 60, Episode 60 bis 80 oder sowas, da fehlen auch noch ein paar. Also, liebe Leute da draußen, falls ihr in der Situation sein solltet, dass ihr diesen Podcast immer hört, wovon ich ausgehe, ja, und dass ihr ihn zufällig auch lokal gespeichert habt oder irgendwie über iTunes runtergeladen habt oder irgendwelche anderen Spirenzchen gemacht habt, dann meldet euch doch bitte simond@pixeldiskurs.de und lasst mir die Episoden zukommen. Ihr bekommt als Dankeschön einen Dankeschön. In den jeweiligen Podcast-Artikeln werdet ihr dann erwähnt.
Genau, das hatten wir uns überlegt, dass die Person, die dann, es ist quasi eigentlich mehr so eine Art Wettlauf, wer schafft es als allererstes, die jeweilige Episode einzureichen, weil dann werdet ihr quasi wie auf dem Hall of Fame nicht in Beton, sondern unter unserem jeweiligen Artikel natürlich mit einer entsprechenden Stellung quasi.
Also honoriert.
Honoriert, nicht irgendwo unten ganz tief, wo man es nicht sieht, sondern schön weit oben. Ich bin auch aktuell noch nicht ganz mit durch, aber mit dabei, an den entsprechenden Stellen ein Vermerk hinzusetzen. Bei einigen ist es schon zu finden, wo die jeweilige Episode fehlt, sodass ihr auch nicht immer jedes Mal erstmal draufklicken müsst und irgendwie euch den Zeigefinger wundklickt, weil ihr denkt, ah, wenn ich härter drücke, dann läuft es vielleicht noch.
Vielleicht bin ich ja nur auf der Maus ausgerutscht. Ne?
Ja, genau. Und auf einmal hat man irgendwie so einen rassistischen Tweet veröffentlicht und dann hat man das, ja, ist auch irgendwie einiges passiert in den letzten Wochen und gefühlt schon Monaten, seitdem wir gecastet haben.
Ja, man kann sagen, also Donald Trump hat einem Reporter die Akkreditierung für die Pressekonferenz im Weißen Haus entzogen. Die Medien schließen sich zusammen, um gegen Donald Trump oder gegen das Weiße Haus zu klagen. Was ist noch passiert?
Ich weiß nicht, ob wir nach Pittsburgh schon eine Folge hatten. Ich glaube, ja. Das ist passiert.
Ja, kannst du es auch noch ein bisschen ausführen? Oder sagst
Pittsburgh?
Du nach Pittsburgh?
Ja, das ist so, wie wenn ich sagen würde, nach dem 11. September. Also Pittsburgh war ja die Geschichte in der Synagoge. Mit dem, also nicht Amoklauf, sondern mit dem Rechtsradikalen, der im Endeffekt auf Juden losgegangen ist und da mehrere Menschen erschossen hat. Ich glaube, es waren am Ende 11. Das dürfte in Pittsburgh gewesen sein. Und wo Trump dann halt auch gesagt hatte, ja, wenn die jüdische Gemeinde in dem Gotteshaus jemanden gehabt hätte, dann wäre das nicht passiert. So als würde ich, wenn ich in die Kirche gehe, wollen, dass da irgendwie hinter der Tür mir im Nacken irgendwie eine bewaffnete Wache steht. Also das widerspricht doch jedem irgendwie religiösen und spirituellen Gefühl und Atmosphäre, wenn du da irgendwie mit bewaffneten Männern stehst.
Was noch passiert? Alice Weidel steht unter dem Verdacht, irgendwelche Parteispenden zu irgendwelchen nicht legitimen Zwecken verwendet zu haben. Und bitte?
Friedrich Merz hat sich als gehobene Oberschicht bezeichnet.
Und wir sind auf Spotify. Nein, Moment, wirklich?
Eine der Sachen, die wir jetzt erzählt haben, ist eine Lüge. Nein, Quatsch, das war tatsächlich leider und auch glücklicherweise alles da. Ja, wir sind auf Spotify. Spotify ist jetzt auch, vielleicht fliegen wir wieder runter.
Liebe Leute,
seid zu kritisch.
Wir sind angekommen. Wir sind in den Hafen der Musik und Podcast-Streaming-Welt sind wir eingezogen mit wehenden Pixel-Diskurs-Flaggen, mit dem Intro, was laut tönte, haben wir nun endlich angelegt und sind gekommen, um zu bleiben, wie man so schön sagt. Ja, wir sind auf Spotify aufzufinden. Ihr könnt uns jetzt, ich glaube, seit 2 Tagen zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung dort finden. Wenn ihr also diesen Podcast sowieso schon hört, dann könnt ihr uns jetzt zusätzlich auch noch auf Spotify abonnieren. Und für alle diejenigen, die Spotify einfach generell als Dienst präferieren, die finden uns jetzt da. Toll!
Stefan, aber du weißt, was das heißt.
Wir müssen jetzt hochqualitativen Content machen.
Nein.
Ja, das wäre ja auch gelacht.
Nein, sondern
das bedeutet eigentlich, wir müssen nochmal in die Musical-Folge zurück, denn da habe ich nämlich Folgendes gesungen.
Für Spotify sind wir leider zu schlecht.
Das ist jetzt natürlich eigentlich veraltet, ne?
Das ist veraltet, aber also ich hatte jetzt 2 Gedanken. Den ersten Gedanken, der sich auf Spotify bezieht, den hatte ich gerade eben erst, als du mir gezeigt hast, dass wir auf Spotify sind, wo ich auch später nochmal nachgucken muss. Ich glaube, mein Handy hat mir das irgendwie falsch angezeigt. Das ist irgendwie so unrealistisch.
Vater Morgana,
aber weißt du, was das heißt, wenn wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind? Also nein, wir sitzen jetzt nicht neben der AfD, die auch denken, sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das war ja der AfD-Seitenhieb von mir. Du hattest ja deinen schon. Wir brauchen so Karten, die man ausspielt, damit wir das nicht zu häufig machen, so dass man einmal seinen AfD-Seitenhieb machen darf. Nee, das heißt, wir sind kein Punkrock mehr.
Waren wir Punkrock?
Wir waren auch in unseren wilden Jahren auch mal Punkrock und ich habe mich die Tage gefragt, wenn wir ja nicht mehr bei Episode 100 sind, weil uns fehlen ja einige Episoden, ob wir dann quasi eigentlich wieder so casten müssen wie früher?
Nee, Midlife-Crisis. So, also die verlorenen Jahre, weißt du?
Ja, auch das kann man denken, aber mein Gedanke war so ein bisschen, ich müsste jetzt eigentlich nochmal in alte Episoden reinhören, so in Folge 31 und dann so, dass man nicht merkt, dass da plötzlich irgendwie was fehlt. Dass es für den Zuhörer nicht so wirkt, so, oh, sie sind auf einmal professionell. Also ich zumindest habe mich ja eher so graduell gesteigert. Und jetzt ist es eigentlich so, also weil in einer der ersten Folgen würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal brüllen und sagen, ja, ich gehe jetzt weg. Und so.
Du hast früher viel mehr gebrüllt als heute. Muss man sagen, zum Wohle der Ohren unserer Zuhörenden, bitte ich das Brüllen auch künftig auf ein Minimum zu reduzieren.
Ja, der ist eigentlich mein perfider Plan gewesen, dass die Leute die Lautstärke irgendwann nicht mehr hören können und ich dann nur noch mit ihnen in der Lautstärke. Also wenn ich jetzt brülle, dann zensiere ich mich quasi selbst.
Nein, wir sind auf Spotify, liebe Leute. Also hey, geht doch mal kurz rüber zu Spotify, wenn ihr dort ein Abo habt. Oder ich glaube, es geht sogar auch, wenn ihr kein Spotify-Abo habt. Und man kann ja auch Podcasts über Spotify hören ohne ein Abo. Also
dieses Abo bezieht sich nur auf die Frage, inwiefern du zum Beispiel Alben und solche Geschichten bewusst auswählen kannst.
Ja, und auf Werbung verzichten und
sowas. Genau, und Werbung ist vor allem die Frage, weil ich glaube, Podcasts ist relativ irrelevant davon, aber ich glaube, die meisten Menschen, die auf Spotify sind, haben ein Spotify-Abo. Wir sind übrigens noch nicht von Spotify gesponsert, wenn wir da schon sind und so viel über Spotify reden, könnten die uns doch mal Geld da lassen.
Ja, so kann man natürlich auch direkt anfangen, ne? In den Heimathafen einlaufen und direkt erstmal das komplette Hafenviertel erstmal zerschmettern. Und erstmal Schutzgeld fordern von allen.
Ja, du musst den Cast auch monetarisieren. Denkst du hier, die Ärzte, Toten Hosen sind auf Spotify und kriegen da nichts für?
Sind die Toten Hosen auf Spotify?
Natürlich.
Okay.
Jeder ist auf Spotify.
Ich weiß nicht, ich höre die Toten Hosen nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, keine Ahnung.
Weiß ich nicht, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, wen hat Spotify für die Ärzte Werbung gemacht. Jetzt mache ich tatsächlich Werbung für Dinge, die auf Spotify sind.
Gut, ich würde sagen, wir haben gesagt, was wir sagen wollten. Der Server war down. Wir bitten um eventuelle Einreichungen von Folgen. Wir werden natürlich innerhalb der nächsten Wochen noch tunlichst versuchen, diese Lücken an Episoden zu schließen. Es gibt auch noch durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Backup geben wird seitens unseres wohlbeachtet eher externen Hosts und also insofern diese Lücken nur temporärer Natur sind. Wir streben natürlich der Situation entgegen, dass alle Pixel-Diskurs-Podcast-Folgen wieder abrufbar sind. Und der Tagesordnungspunkt 2, dass wir auf Spotify verfügbar sind. Und ich glaube, damit können wir eigentlich uns auch schon den Spielen zuwenden, mit denen wir die letzte Woche verbracht haben.
Stefan, was hast du denn diese Woche so Schönes gespielt?
Ja, ich weiß, alle spielen Red Dead Redemption.
Und ich nicht.
Ja, aber alle außer dir.
Die ganze also hast Welt. Du Red Dead Redemption gespielt?
Nee, leider nicht. Also ich würde gerne, ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich sogar in der letzten Podcast-Folge, dass ich irgendwie über dem Kaufen-Button hoverte und ich doch sehr verzückt war. Jetzt ist auch noch gegenwärtig so ein Sale auf der PS4, wo ich dann doch dachte, wäre es jetzt nicht mal die Zeit. Aber tatsächlich ist es so, dass ich es im Moment mir einfach nicht erlauben kann. Ich bin ja umgezogen und der Umzug hat einfach doch noch etwas zu viel Geld verschluckt. Deshalb habe ich auch einfach noch so viele andere Sachen, denen ich mich gegenwärtig zuwenden kann und möchte. Und deshalb ist es jetzt so, ich habe so ein richtiges Mammutspiel angefangen. Nämlich Persona 5 von P-Studio, also ein japanischer Titel, in Japan auch 2016 erschienen. Dann hier die internationale Version 2017. Mhm. Und kennst du eigentlich Persona?
Kennen, was heißt schon kennen? Ich müsste mir das Spiel nehmen und seine Bits rausgreifen. Das war ein leichter Büchner-Anschlag, Anklang. Wie sagt man?
Eine Referenz?
Eine Referenz, dankeschön. Ich muss übrigens mit dazu sagen, ich sitze hier heute mit argen Kopfschmerzen.
Ja, willst du jetzt eine Kopfschmerztablette?
Oder? Nein, möchte ich nicht haben.
Okay.
Aber
falls du
kannst meine Kopfschmerzen werden immer besser, aber zwischendurch bin ich, glaube ich, immer so ein bisschen unkonzentriert. Also verzeiht mir, falls ich komische Fragen stelle oder komische Sachen sage.
Ist jetzt
wie auch sonst auch.
Ist Persona 5 dir jetzt vertraut oder nicht? Also hast du schon mal einen Persona-Teil gespielt?
Ich weiß, was Persona ist, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Fassen wir es doch so konkret, zeiteffizient zusammen.
Vielleicht sollte ich dann, ich dachte, ich mache es so, ja. Das ist ja wie gesagt ein Mammutspiel. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt ja so howlongtobeat.com, wo man sich also anschauen kann, wie lange ungefähr die Spielzeit von einem Titel ist. Ich gehe immer davon aus, da ich so jemand bin, der sich viel Zeit lässt, gehe ich so nach dem Zeitstrang Leisure. Ja, das ist sozusagen die Zeit oder die Angabe von Personen, die also eher länger gebraucht haben und dann noch Completionist. Da bin ich ja auch so einer von. Und gerade insbesondere in dem Fall, weil es mir sehr gut gefällt, kann ich schon mal sagen. Da sind wir so im Bereich von 300, 350 Stunden ungefähr.
Ich habe einen Vorschlag. Ich sag Dinge über Persona, die ich glaube zu wissen und du sagst richtig oder falsch.
Okay.
Okay, ich weiß, das hast du mir auch gerade gesagt, das ist ein japanisches Spiel.
Das ist korrekt.
Es ist im Anime-Stil.
Ja,
ein Comic-Anime-Stil.
Könnte man im entferntesten Sinne sagen.
Gezeichnet, quasi.
Ja,
Manga-artig.
Ja, mitunter. Also es hat auf jeden Fall definitiv, es gibt immer so Figurenporträts, die sozusagen aufploppen, wenn quasi Dialoge durchgeführt werden und auch reichlich Anime artige Animation. Ja, also es hat sehr viel von diesem ganzen Anime- und Manga-Stil.
Kleiner Exkurs, Manga sind die Bücher, Anime die Filme.
Richtig, genau.
In Persona ist man jeweils auf einer Schule.
Das ist korrekt, ja.
Und man ist häufig oder auch immer der oder die Neue oder sonst wie wird man in diese Schule eingeführt.
Das ist auch korrekt, ja.
Wir haben in der letzten Episode auch über In Persona in Deutschland nachgedacht.
Ach, das war vorletzte Episode oder mit vorletzte. Alexander Michaelis,
ja.
Genau. Mhm. Ja, richtig.
Gut, mehr weiß ich auch nicht.
Okay.
Gut, also es gibt so einen Teddybären, der irre ist.
Ja, in Persona 4 Golden oder in Persona 4 gibt es Teddy. Ja, das ist korrekt. Also dann die Grundprämisse ist eigentlich damit schon recht gut erfasst. Denn man ist eigentlich, die Persona-Spiele funktionieren mehr oder weniger nach derselben Formel. Du bist immer sozusagen das New Kid oder ein Transfer Student, kommst also irgendwie in eine japanische Stadt. Mal ist eine Kleinstadt, in Persona 4 war es eine Kleinstadt, in Persona 5 ist es tatsächlich sogar Tokio, meine ich. In Shibuya ist man da unterwegs. Und dann geht es dann sozusagen immer darum, man hat irgendwas, hat irgendeinen Hintergrund und sowas, warum man natürlich dann dorthin kommt, und man verbringt dann ein Jahr dort. Persona hat ist in seiner Zeitstruktur so aufgebaut, dass immer wenn man sich Aktivitäten hingibt, also dieses oder jenes tut, vergeht Zeit. Das heißt also, das Spiel hat inhärent einen Timer, der abläuft. Keine Angst, ich bin auch kein Freund davon, dass ich jetzt ständig denken müsste beim Spielen, oh Gott, ich muss mich jetzt beeilen. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht so wie in Shenmue oder sowas, dass also eine Echtzeit abläuft, sondern immer nur, wenn man sich entscheidet, diese oder jene Aktivität zu tun. Du sagst zum Beispiel, ich lerne heute Nachmittag in der Bibliothek. Dann vergeht damit sozusagen der Nachmittag. Und man hat üblicherweise irgendwie so drei Zeiteinheiten, irgendwie morgens, nachmittags und abends. Und kann sozusagen entsprechend Aktivitäten vornehmen. Und das Ganze ist gerahmt. Also es ist sozusagen, man hat sozusagen so eine Art Lebenssimulation, die dann stattfindet. Die ist sehr spannend. Zu der komme ich auch im Laufe meiner Rezension noch, denn ich werde diese Rezension über Wochen hinweg nur machen können, da es ein sehr umfangreiches Spiel ist, wie gesagt. Und auf der anderen Seite hat man oftmals so eine Art Mystery Handlung, die dann also sehr übernatürlich wird. Das Ganze basiert auf der Idee der Persona, also terminologisch angelehnt oder auch konzeptionell angelehnt an Carl Gustav Jung und an also Freudsche Ideen, also an Psychoanalyse. Und es ist so, dass man oftmals, in Persona 5 ist es so, dass man reist sozusagen in das Unterbewusstsein von Personen und hat dann dort so eine Art von Dungeons, könnte man sagen. In Persona 5 heißen sie Palaces. In Persona 4 waren es, glaube ich, auch, also wurde es so ähnlich bezeichnet.
Das ist ganz spannend, weil ich kenne den Begriff der Persona aus der Marktentwicklung, dass du eine Person quasi entwickelst, eine Persona dann in dem Fall, bei der du überlegst, was hat die für Interessen, also zum Beispiel, was weiß ich, Karl, den 35-jährigen Schreiner, der zum Beispiel auf der Suche jeweils nach dem aktuellen Werkzeug für seinen Job ist, oder dann irgendwie, also verschiedene Kunden, die zum Beispiel in den Obi kommen könnten, also vom Professionellen über dann irgendwie andere Leute, und dass du dann quasi so Archetypen, könnte man auch sagen, bildest, die jetzt nicht unbedingt so haargenau in der Realität bestehen müssen, aber die quasi ein bestimmtes Anliegen oder eine bestimmte Personengruppe quasi stellvertretend bereitstellen, dass man nicht mehr in ganzen Zielgruppen denkt, sondern quasi anhand dieser, also das, was die SPD quasi, glaube ich, auch mal eine Zeit lang gemacht hat mit quasi diesem Beispiel der, Reinigungskraft, die sie dann auch irgendwie bezeichnet haben, oder da gab es dann, glaube ich, auch real, aber das ist dann da gar nicht so wichtig.
Ja, also die Persona wird hier im Falle von Persona 5, wird metaphorisch immer die Maske verwendet. Persona oder Personae eigentlich ja dann sind meines Wissens nach in der Theorie der Psychoanalyse sozusagen Facetten unserer Persönlichkeit, die wir in der Öffentlichkeit zu Inszenierungszwecken benutzen. Also sozusagen die Inszenierung unserer Persönlichkeit auf der öffentlichen Bühne.
Ja gut, aber das passt ja.
Man könnte auch in der Terminologie von Irving Goffman könnte man auch von Rollen sprechen, die sozusagen verkörpert werden. Dem gegenüber stehen Schatten, ja, also Shadows, das ist tatsächlich auch, soweit ich weiß, ein psychoanalytischer Begriff, der sozusagen das unbewusste Äquivalent dessen ist. Shadows oder Schatten sind in dem Fall sozusagen Anteile unserer Persönlichkeit, die wir in der Öffentlichkeit nicht zu zeigen versuchen. Also irgendwelche Gedanken, irgendwelche Triebe und Bedürfnisse, ja, die also sozusagen diesem Es entspringen. In der Freudschen Terminologie. Und auf dieser ganzen Idee der Psychoanalyse baut Persona auf und inkorporiert darin jede Menge Mythologie. Ja, sodass also die Persona letztendlich ist so eine Art, also eigentlich könnte man sagen, dass das funktioniert fast wie eine Art Pokémon. Ja? Also man hat quasi verschiedene Persona oder Personae, die man dann auch, gegen die man, die als Schatten auftauchen, man bekämpft sie in diesen Dungeons, man kann sie dann auch einsammeln. Ja? Das ist üblicherweise die spezielle Fähigkeit des Protagonisten, dass man sozusagen verschiedene Personae einsetzen kann, wohingegen deine Team Mitglieder, deine Party, jeweils nur eine Persona hat, die sich aber weiterentwickelt. Es ist quasi, das ist sozusagen der Anteil des Rollenspieles. Auf den kann ich dann auch in weiteren Rezensionen weiter eingehen, auf Teilrezensionen innerhalb der nächsten Wochen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, die andere Facette ist sozusagen eine Art Lebenssimulation, in der man zur Schule geht, sich mit Freunden trifft und alle diese Dinge. Und diese beiden Ebenen der Spielerfahrung sind eng miteinander verzahnt. Sie beeinflussen sich signifikant wechselseitig. Immer vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Zeit in Persona mit jeder Aktivität vergeht. So viel erstmal zur Grundprämisse von Persona. Hast du Fragen dazu?
Nee, noch einen Gedanken. Das, was wir jetzt eigentlich, die beiden Seiten, die wir jetzt beleuchtet haben, des Begriffs der Persona, sind ja gar nicht antinomisch, sondern eigentlich passt das ja überein. Also wenn man sagt, das ist das, was auf der Vorderbühne gezeigt wird, dann ist das ja genau das, was ich meinte. Also ich sehe ja von Karl, dem Schreiner, nicht, was er zu Hause tut oder was psychologisch in ihm liegt, sondern sein öffentliches Anliegen, ein perfektes Werkzeug für die Arbeit zu finden, womit er quasi in die Bühne des Baumarktes eintritt.
Man könnte jetzt sagen, dass Persona und Schatten jeweils in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen, um das mal sozusagen in der adäquaten Terminologie auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das aufschlussreich ist für die Perspektive, die das Spiel unbedingt einnimmt, weil da ist es schon noch etwas anders. Man muss sagen, also es benutzt die psychoanalytische Theorie als Basis, nicht aber als irgendwie, also es ist jetzt kein Spiel, das jetzt irgendwie Psychoanalyse erklärt, sondern es referenziert sie und baut sozusagen auf diesem Grundgedanken auf, dass in Menschen Bedürfnisse und sozusagen ganze eigene Realitäten schlummern. Ja, das ist auch ein sehr konstruktivistischer Gedanke eigentlich. Ganze eigene Realitäten schlummern, die sie nicht nach außen tragen. Und aus diesen, in diesen Realitäten nehmen sie sich selbst und ihre Umwelt ganz anders wahr, als sozusagen sie in ihrer, hinter ihrer alltäglichen Fassade tun. Das ist sozusagen die Grundprämisse von Persona.
Das kann ja auch ein ganz widersprüchliches Verhältnis sein, was ja gerade zu Identitätswandlungen zum Beispiel ja auch führen kann. Ist jetzt wieder ein bisschen her, aber das dürfte Lyotard gewesen sein, der Widerspruch quasi. Also was
der Widerstreit.
Der Widerstreit, dankeschön. Wo es ja dann auch darum ging, dass die Person quasi mit sich selbst auch im Widerstreit sein kann und nicht nur mit der Person außerhalb. Also ich kann quasi mit dir in den Widerstreit treten, aber es können auch, wenn man sich das überlegt, verschiedene Identitätsmerkmale oder Stücke von mir quasi auch in Widerstreit miteinander treten, sodass sich daraus etwas Neues wieder bildet.
Ja, vielleicht können wir im Zuge dieser fragmentarischen Rezension von Persona immer da so ein Stück weit durchgehen, das immer so ein bisschen begleiten mit dem Verständnis, dass wir zumindest mit unserer Kenntnis von der Psychoanalyse beziehungsweise der kulturellen Adaption der Psychoanalyse haben.
Ja, beziehungsweise eigentlich müssten wir dann mal wieder, aber dafür müsste ich es dann auch mal spielen. Wie war das, 300 Stunden?
Naja, also ich sag mal so, wenn du jetzt nur die Hauptgeschichte sozusagen durchspielst und dich wenig um allerlei anderen Kram kümmerst, dann dürftest du bestimmt so 100 bis 150 Stunden auf jeden Fall beschäftigt sein. Und dann sozusagen umso mehr, aber es ist natürlich auch so eine Sache, wie gesagt, diese Welt, in Persona 5 heißt es Metaverse, diese Welt der Dungeons, in denen man also kämpft, rundenbasierte Kämpfe austrägt und so weiter, und die reale, hier in Anführungszeichen, die reale Welt, in der man sozusagen alltägliche Dinge erledigt und sein Leben lebt, sind eng miteinander verzahnt. Also es ist eigentlich, das ist bei Persona so speziell. Bei Persona ist es das Spezielle, dass du nicht quasi sagst, ach, ich habe jetzt so ein Alltagsleben und mache da so mein Ding und dann springe ich aber in die Welt und dann ist alles ganz anders, sondern es ist zum Beispiel, nur als kleiner Teaser, kann ich nächste Woche ein bisschen mehr drüber sagen, ist es bei Persona ein Kernprinzip, dass es nicht nur darum geht, dass du in diesem Metaverse, dass du da auflevelst, sondern du musst dich mit deinen Freunden treffen in deiner Freizeit, damit du also Beziehungen aufbaust zu anderen Personen. Und diese Beziehungen wiederum wirken sich auf dieses Metaverse aus und auf das, was du im Kampf tun kannst, auf die Fähigkeiten. Du kannst also gar nicht einfach nur sozusagen ständig in das Metaverse springen und das Spiel sozusagen durchprügeln, sondern du musst diese Lebenssimulation wirklich annehmen und ernst nehmen. Nur dann funktioniert Persona auch gut. Also ja, wenn du das durchspielen möchtest, kannst du gerne tun. Ich weiß gar nicht, ob es noch im Sale ist. Es gab auf jeden Fall, ich habe das gekauft vor 2 Monaten, glaube ich schon.
Ja, da gab es so eine Special Edition. 4.
Nur auf der PS4, ja.
Und tja, muss mir erst noch eine PlayStation 4 kaufen. Wenn wir jetzt auf Spotify sind, darf ich hier mal Werbung für meinen Bank-Account. Ja, ich habe übrigens Sport gemacht
diese Dance Woche. Dance Revolution immer noch.
Dance Dance Revolution, Revolution auf der PlayStation 3. Ich bin hier so ein bisschen die alte Retro-Ecke. Genau, ich habe Dance Dance Revolution gespielt und habe mich nochmal an den Schwierigkeitsgrad schwierig gewagt. Und ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, einmal durchzukommen, weil du kriegst ja immer quasi von A bis D eine Benotung für deinen Tanzerfolg. Und ich habe halt jedes Mal ein D bekommen, aber ich war wirklich so verbissen, dass ich dieses Mal, auch wenn ich jedes Mal wieder Stage Failed bekommen habe, das nochmal ausprobiert habe. Und ich habe mich dann tatsächlich irgendwann gefragt, ob es wirklich ein bewusster Prozess ist oder ob es tatsächlich sowas ist, was inkorporiert wird. Also in den Körper eingeschrieben wird, die Art und Weise, wie ich bestimmte Schwierigkeitsgrade oder Grade spielen muss. Also während der erste Schwierigkeitsgrad, ja, du wartest eigentlich relativ lange, bis mal ein Pfeil kommt und dann musst du ja deinen Fuß dorthin bewegen, auf die Matte für die Personen, die Dance Dance Revolution jetzt nicht mehr kennen, unsere jüngeren Hörer hier auf Spotify.
Die Spotify-Jugend, ja, können wir jetzt mal adressieren.
Bitte nicht abkürzen.
Warum?
Denk nicht drüber nach.
Aber es ist doch kein H, ist doch nicht Hitlerjugend, sondern Spotify-Jugend.
Ja.
SJ?
Trotzdem, ja, es klingt aber trotzdem nicht schön.
Ja, es klingt nicht schön, aber es hat keine politisch problematischen Implikationen.
Ja, aber es klingt nicht schön, es ist nicht meine ästhetische Wahrnehmung. Es muss nicht immer politisch sein, es ist auch einfach nicht schön. So, was ich aber sagen wollte ist, ich habe dann tatsächlich, als ich dann den Schwierigkeitsgrad auf schwer gestellt habe, gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich mich bewege, obwohl ich es nicht bewusst quasi mache, sich doch verändert. Also, dass es kein, ich bewege mich schneller ist, sondern ich lerne in dem Moment eigentlich meinen Körper anders zu bewegen. Und das klingt jetzt erstmal so, als würde ich von meiner irgendwie esoterisch-leiblichen Erfahrung erzählen. Aber ich finde, es ist doch eine Art von Ebene, wo man irgendwie über solche Sachen wie Muskelgedächtnis, aber auch quasi von eigentlich körperlicher Bildung sprechen kann.
Ja, also das Muskelgedächtnis ist ja keine esoterische Angelegenheit, sondern ein Basisprinzip
menschlicher Motorik. Genau, das Muskelgedächtnis habe ich der Esoterik gegenübergestellt, jetzt gerade an der Stelle. Und das fand ich eigentlich super spannend. Ich habe es aber einfach nicht geschafft. Aber dann denkst du auch irgendwann tatsächlich nicht mehr so wie bei sowas wie SingStar oder so, wo man dann irgendwie, ja, ich singe irgendwie schöner und so weiter, sondern du kommst tatsächlich in so einen Prozess, wo ich dann irgendwie kurz davor war, über solche Sachen nachzudenken wie, okay, wie kann ich vielleicht ich gehe ja auch ins Fitnessstudio. Wie kann ich zum Beispiel im Physikum, okay, jetzt habe ich Werbung gemacht, aber wie kann ich im Physikum, wo ich zum Beispiel hingehe, wie kann ich da an den Geräten zum Beispiel meine Muskulatur trainieren? Das hatte ich tatsächlich irgendwann so diesen Gedanken von, wie kann ich mich eigentlich professionalisieren? Und das fand ich halt auch spannend, weil ich dann war bei diesem Punkt von, man könnte eigentlich relativ billig, weil die Matten kriegst du mittlerweile halt für 20 Euro irgendwo hinterhergeworfen, also gebraucht, oder vielleicht könnte man auch sowas irgendwie aufs Kickstarter nachbauen. Und auch eine PlayStation 3 ist natürlich billiger als eine PlayStation 4. Man könnte eigentlich in Schulen sowas als Sportunterricht einsetzen, und es dann damit zu verbinden, wenn dann quasi die Frage danach kommt, wie werde ich denn jetzt besser, wie schaffe ich es denn, diesen blöden, schweren Schwierigkeitsgrad noch zu schaffen, dass man dann über solche Sachen nachdenkt wie Ernährungsplan, Schlafzeiten und so weiter und so fort.
Ja, das wäre dann natürlich schon auf einem hohen Dance Dance Revolution Level, wenn man da schon einen spezifischen Ernährungsplan hat, um den schweren Schwierigkeitsgrad zu knacken.
Ja, aber ich bin kurz davor. Ihr seht mich nächstes Jahr auf der Gamescom bei der Dance Dance Revolution Meisterschaft.
Das ist auch letztendlich ist das auch Learning by Doing. Ne? Also es ist ja so ähnlich wahrscheinlich
wie. Das ist Learning by Burning.
Ich stell mir das vor wie Klavierspielen. Bei dem du ja letztendlich auch einen starken Fokus auf das Muskelgedächtnis hast. Denn du musst es ja hinbekommen, dass du sozusagen mit deiner linken Hand Dinge tust, ohne dich bewusst damit zu beschäftigen, damit du mit deiner rechten Hand eben was anderes tun kannst währenddessen. Damit du eine Harmoniefolge in der linken Hand spielen kannst und eine Melodie darüber in der rechten Hand erklingt. Und so ähnlich funktioniert es ja auch bei Dance Dance Revolution. Ne? Also du musst eigentlich sozusagen dich deine Füße und deine Beine müssen sich insofern unabhängig bewegen, als dass du mit deiner Kognition dich darauf konzentrieren kannst, was da als nächstes kommt und passiert.
Ja, beziehungsweise du musst es eigentlich schaffen, diesen bewussten Prozess. Du musst eigentlich in den Zen-Modus, ab einem bestimmten...
Nee, nicht Zen-Modus, du musst in den Flow. Nach Mikhail Csikszentmihalyi musst du in den Flow, einfach in den Flow-Korridor reinkommen. Sodass du das dann auch machst, ohne mitzubekommen, dass du es machst. Und dann bist du in so einem... Dann kannst du gar nicht mehr aufhören.
Ja,
du bist
im Flow. Ich glaube, der Zen-Modus ist relativ nah an dem, was mit dem Flow-Modus ist.
Würde jetzt vielleicht der Kulturkritiker würde jetzt vielleicht distinguieren zwischen Zen und Flow. Aber ich weiß,
was du meinst. Das eine kommt aus dem Spirituellen und eher aus... Und Flow ist ja eher was mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, einem akademischen.
Kommt eigentlich aus der Sportpsychologie.
Genau, ja, aber das passt ja da an der Stelle. Mit Zen-Modus meine ich eigentlich persönlich tatsächlich auch schon früher, wenn ich Dinge gespielt habe und du tatsächlich, genau, im Flow bist, aber dann tatsächlich auch gar nicht mehr drüber nachdenkst. Also immer, wenn ich auch über irgendetwas anderes dann nachdenke, dann falle ich da raus. Und da würde ich halt den Unterschied machen. So dieser Zen-Modus ist tatsächlich im Moment sein, gar nicht mehr abgelenkt sein. Und das ist auch eigentlich der Reiz an solchen alten oder nicht so alten, aber quasi arcadigen Spielen. Also auch andere Spiele, wo es im Endeffekt einfach nur darum geht, nicht zu sterben und einfach die Rhythmen und die Algorithmen oder wie auch immer da an der Stelle quasi zu besiegen. Dadurch, dass man einfach sehr, sehr gedankenlos dieses Spiel spielt.
Das ist ja ein Grundprinzip auch des Spieles überhaupt, sozusagen das Flow-Prinzip. Ja. Liebe Leute, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal hier unsere Spotify-Jugend mit. Unsere adolescenten Spotify.
Das ist übrigens diese Woche auch passiert. Die Junge Union hat das Westerwald-Lied in einer Kneipe am 9. November gesungen. Ich wollte schon fast sagen, wir marschieren mal in die Presseschau. Ich finde aber immer noch, und das hier als kleiner Seitenhieb, ich finde immer noch, in Wälder marschiert man nicht, sondern wandert. Und zwar mit Thoreau.
Und wir wandern jetzt mal gemeinsam in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und hey, es ist wirklich viel passiert in der Zeit, in der wir jetzt nicht da waren. Wir können das gar nicht alles aufarbeiten. Das Internet hat so viel Schelmisches angestellt. Denken wir beispielsweise an die Ankündigung von Diablo Immortal und so weiter und so fort. Wir verzichten darauf also, uns jetzt daran zu machen, zu sagen, wir arbeiten die letzten zwei Wochen des Games-Diskurses auf. Das wäre schlichtweg zu viel. Nein, wir konzentrieren uns stattdessen auf Artikel, die in der letzten Woche erschienen sind und befassen uns Nummer 1 mit der PlayStation-Ankündigung folgender Art. PlayStation skipping E3 for first time in show's 24-year history von Brian Crescente auf Variety.com. Es sind einige Folgeartikel dazu erschienen, die ich jetzt erstmal nicht hier mitgefasst habe. Sony ist ja bislang eigentlich ein selbstverständlicher Bestandteil einer der wichtigsten Videospielmessen der Welt. Nicht die größte unbedingt, aber eine der wichtigsten definitiv, nämlich die alljährliche E3, die Electronic Entertainment Expo. Sony hat jetzt angekündigt und bestätigt, dass es auf der E3 2019, also im nächsten Jahr, tatsächlich erstmals keine Sony-Präsenz geben wird. Keine Keynote, keine Stände, nichts dergleichen. Ein Zitat aus der Pressemeldung: As the industry evolves, Sony Interactive Entertainment continues to look for inventive opportunities to engage the community. PlayStation fans mean the world to us and we always want to innovate, think differently and experiment with new ways to delight gamers. As a result, we have decided not to participate in E3 in 2019. We are exploring new and familiar ways to engage our community in 2019 and can't wait to share our plans with you. Zitat Ende. Es handelt sich dabei, einfach nur um ein bisschen auch Kontext zu wissen oder Kontext zu kennen, schon um das zweite große Event, das Sony abgesagt hat, die PlayStation Experience, die ja sozusagen das Sony-eigene Event ist. In Anaheim fand dieses Jahr ebenfalls nicht statt. Ein Zitat dazu von Sean Layden, dem Vorsitzenden von Sony Interactive Entertainment: "Now that we have Spider-Man out the door, we're looking down in 2019 to games like Dreams and Days Gone. But we wouldn't have enough to bring people all together in some location in North America to that event. We don't want to set expectations really high and then not deliver on it." Zitat Ende. Tobi, Sony ist nicht auf der E3, wird nicht auf der E3 zu finden sein. Für mich, muss ich sagen, ein etwas, ja, wie soll man sagen, doch erstmal überraschende Meldung. Ich möchte ja gar nicht die Hype-Maschinerie der Games-Kultur übermäßig befeuern, bin aber doch eine Person, die es auch gerne genießt, alljährlich die E3 zu verfolgen, samt der sogenannten Pressekonferenzen, die ja eigentlich keine richtigen Pressekonferenzen in dem Sinne sind. Aber ich habe es immer sehr genossen und muss sagen, also da auch Nintendo nimmt sich ja sowieso immer weiter raus und machen sozusagen ihr eigenes Ding, ihr eigenes Nintendo Showreel. PlayStation hatte in den letzten Jahren schon die PlayStation Experience, auf der immer sehr viel angekündigt wurde. Entschuldigung, nein, das war falsch. Es wurde gar nicht sehr viel angekündigt auf der PlayStation Experience, sondern es wurden da hauptsächlich etwas kleinere Titel angekündigt und ein genauerer Blick auf die Titel geworfen. Jetzt diesmal ist Sony gar nicht mehr dabei. Was sind deine Gedanken dazu?
Also ich finde es auf den ersten Blick auch verwundernd, weil also E3 oder auch insgesamt große Veranstaltungen ohne solche großen Firmen wie Sony ist eigentlich, also dass jetzt was Kleineres absagt oder auch bestimmte Leute, die sich vielleicht eher bedeckt halten und so weiter, aber Sony hätte ich da jetzt, also hättest du gesagt, na, was glaubst du, wer bei der E3 mit dabei ist, hätte ich gesagt, naja, Sony, Microsoft und so weiter und so fort. Also
EA und so weiter, die großen Player
quasi. Genau, das wollte ich gerade sagen, die großen PlayerInnen. Und, aber soweit ich deine...
Hast du gerade einen englischen Begriff gegendert?
Ja, habe ich.
Ich finde, wir müssen dabei berücksichtigen, also ich, auf der einen Seite ist es so, dass ich mir denke, schade. Auf der anderen Seite muss ich mir wirklich Sorgen um die E3 machen. Ich weiß es nicht, die E3 verändert sich definitiv. Aber ich denke auch, und ich habe da so ein paar ganz, also folgendes gedankliches Bild. Sony ist jetzt erstmal sehr transparent damit und das finde ich gut, dass sie sagen, naja, wir haben da noch so ein paar Titel, die kommen, aber wir haben jetzt nicht mehr so die krassen Highlights, die wir jetzt irgendwie raushauen müssen, wo wir jetzt irgendwie super pipapo drum machen müssen. Das finde ich erstmal gut, das transparent zu machen. Wir wollen keine Erwartungen schüren, die wir nicht erfüllen können, finde ich erstmal gut. Jetzt ist es aber auch so, nächstes Jahr, 2019, ist der 25. Geburtstag der PlayStation.
Ja. Die PlayStation 5 kommt.
Das wäre, ich würde in diese Richtung durchaus spekulieren. Sony haben gesagt, sie machen also nichts auf der E3 und nichts im Umfeld der E3, aber folgende Idee. Stell dir vor, im, sagen wir mal, Herbst, Spätherbst, vielleicht sogar im Winter 2019 findet dann eine PlayStation Experience statt. Die, sagen wir mal, irgendwann im Vorfeld der E3 wird es angekündigt. Und dann findet diese PlayStation Experience statt und da wird dann die PS5 enthüllt, gemeinsam mit einem ganzen Roster von Titeln, die sozusagen zum Launch verfügbar sein werden. Release-Zeitpunkt würde ich jetzt einfach mal vermuten, wäre so gen Weihnachtsgeschäft 2020. Das wäre meines Erachtens nach gar nicht so unrealistisch, wenn man sich vor Augen hält, dass die, gut, die PS4 ist jetzt seit 5 Jahren auf dem Markt. Zu dem Zeitpunkt wären es dann 6, 7 Jahre sozusagen, wenn die PS5 rauskommen würde. Das wäre ein realistischer Zeitrahmen. Ich glaube, die PS3 hat es auch 7 oder 8 Jahre quasi gemacht auf dem Markt. Und es wäre jetzt natürlich auch so ein, aus ökonomischen Gesichtspunkten, so eine Gelegenheit, wo man also versuchen könnte, der Konkurrenz etwas davon zu laufen. Ja, denn wir wissen, also Microsoft hat ja mit seiner Xbox One X jetzt erstmal sozusagen diese technisch stärkste Konsole auf den Markt gebracht und Sony muss jetzt natürlich irgendwie nachlegen. Die PS4 Pro ist bei weitem nicht so positiv aufgenommen worden oder hat nicht diese Herausstellungsmerkmale der Xbox One X gehabt, dass man jetzt vielleicht auf die PS5 setzt und dass man jetzt sozusagen eher sich bedeckt hält und erstmal keine neuen Ankündigungen zu erwarten sind, bis dann Ende 2019 sozusagen der große Boom kommt.
Ja, wobei was ich spannend finden würde, wenn es nicht einfach nur ein neuer Überbietungsgestus ist, wobei natürlich
das würde es aber sein.
Ja, wobei natürlich ich finde, neue Konsolengenerationen haben meistens noch nicht mal unbedingt die Frage nach der Überbietung quasi. Das ist jetzt so und so viel besser. Ich finde, es macht eher immer so den Schnitt in der Frage, welche Titel gehören zu welcher Generation, in welcher Generation an Spielen befinde ich mich, also quasi in welcher Spieleepoche, also weil bestimmte Titel einfach zu bestimmten Konsolen gehören, die es dann auch einfach in der Art nicht mehr gibt oder dann natürlich weitergeführt werden mit bestimmten Nummerierungen, aber zum Beispiel, gut, bei Uncharted gibt es entsprechende, ich würde es jetzt mal Spin-Offs oder Weiterführung des Franchises geben, aber die Geschichte um Nathan Drake ist zumindest vorerst erstmal abgeschlossen und ist eine Geschichte, die hauptsächlich auf der PS3 erzählt wird oder wurde.
Und auf der PS4.
Genau, deswegen hauptsächlich achte.
Also ja, drei Titel auf der PS3
genau,
und dann
genau, und auf der PS4 quasi auf, ja, abgeschlossen wurde.
Ja, ja.
Genau, daher finde ich da dann spannend zu sagen, mit der PlayStation 5 wird dann auch wieder ein neues Zeitalter der Spieletitel auf eine gewisse Art und Weise eingeführt. Welche Spiele quasi, ich würde es einfach mal zu dem Spielekanon der PlayStation 5 dann quasi gehören, wobei es dann natürlich Spiele gibt, die dann neu aufgelegt werden und so weiter, aber einfach nur, um diese Einordnung von Spielen mal zu denken. Das andere, was ich gerade noch gedacht habe, neben Überbietungsgestus, wäre tatsächlich wieder die Frage nach der Kreativität. Mit der PlayStation 4 hatten wir damals auch diesen starken Fokus oder zumindest die Werbung mit Indie-Games. Die PlayStation 4, die sich als Indie-Game-Plattform präsentiert und ja auch durchaus einige Spiele dann auch zu bieten hatte. Aber was quasi da noch möglich ist, ob VR nochmal stärker ein Thema wird, was ich nicht unbedingt glaube, könnte mir aber vorstellen, dass sie es vielleicht damit auch schaffen, eben mit der neuen technischen auch Möglichkeit, vielleicht da auch nochmal mehr rauszuholen oder auch nochmal eine neue Art von VR Headset quasi, Headset, Brille.
Ja, Headset, Brille, wie auch immer man es bezeichnen mag, ja.
Helm, VR-Helm quasi rauszubringen. Also da würde mich einfach interessieren, was sind quasi eigentlich die Schritte nach links und rechts und nicht die, was sind die Schritte nach oben, also noch mehr von dem
von das
dem,
würde es auf jeden Fall
von geben, dem nämlich, Gleichen. Ja. Ja, genau, das würde es auf jeden Fall geben und das ist halt eigentlich, das kann man absehen, das könnte man sich jetzt auch schon so ein bisschen ausrechnen, was die PlayStation 5 an Speicherkapazität haben würde und so weiter.
Wird sie eine SSD-Festplatte haben und wie groß wird sie sein? Was wird sie für einen Prozessor haben? Wird sie grundsätzlich 4K-fähig sein? Ja.
Ja, aber das sind ja rein rechnerische Sachen, die kannst du dir mit eigentlich relativer Wahrscheinlichkeit sogar wahrscheinlich von jemandem, der Ahnung von ich sag jetzt mal BWL, VWL ist das ja nicht, hat, also irgendjemand, der ökonomisch rechnen kann, was das Ding auf dem Markt kosten darf und so weiter, also wird ja wahrscheinlich auch wieder irgendwas zwischen 400 und ja, knapp 400 Euro kosten.
400, 500 Euro, ja, also zwischen.
Genau, 450 zwischen, wahrscheinlich.
Zwischen den Feldern zwischen Ökonomie und Technik. Und ich finde den Punkt, den du machst, sehr gut. Man darf nämlich ja nicht vergessen, dass die Konsolengenerationen, so sehr sie auch einem technischen Überbietungsgestus folgen mögen und dieser auch kritikwürdig ist, dass das sozusagen, das ist ja sozusagen dieser Fokus auf die statistischen Werte, dass die Technik, das Know-how quasi, was man von den Details, von intrikaten Details einer Konsolentechnologie haben kann. Zugleich aber gibt es natürlich auch noch eine darüber hinausgehende künstlerische und kulturelle Bedeutungsebene, die dann mit einem solchen Konsolenwechsel durchaus einhergeht.
Und die noch spannendere Frage: Wird sie eine Konkurrenz zur Switch? Wird die PlayStation 5 eine geupdatete PS Vita? Okay, ich muss schon selber drüber lachen. Nee, ich habe heute die letzte Folge von Level Up geschaut, einer Webserie über eine Spiele-WG mit einem Nichtspieler. Und haben sie auch den Witz gemacht von wegen, hey, die Switch ist so toll, das kannst du mit der PS4 nicht machen, halt rausgehen. Deswegen musste ich da gerade wieder dran denken, dass du die PS4 halt nicht mitnehmen kannst. Und ich eigentlich heute Mittag dann auch so das Bedürfnis eigentlich nach einer PlayStation dann doch wieder hatte, die ich nutzen kann wie eine Switch. Ich will keine Switch, so, aber ich hätte gerne eine mobile PlayStation 4. Das würde mir auch reichen. Ich brauche gar nicht dann die PlayStation 5. Ich würde gerne erstmal die PlayStation 4 Spiele auch dann so mobil zwischendurch mal quasi spielen können.
Ja, das wird wahrscheinlich aufgrund der Hardware-Architektur gar nicht möglich sein. Also nee,
wahrscheinlich nicht.
Muss ich dich leider enttäuschen. Ich kann sagen, die PS Vita ist nach wie vor natürlich eine tolle Plattform, ist mittlerweile halt völlig tot. Aber es gibt auf der PS Vita doch einen reichhaltigen Kanon an spannenden Titeln, die sich gut und gerne spielen lassen. Natürlich ist es so, dass kontemporär, wenn jemand sagen würde, ich will eine Konsole, die hauptsächlich für unterwegs ist, dann ist the way to go, ist einfach die Switch. Ja, also ich glaube, da gibt es nicht viel drumherum. Ich persönlich habe da gar nicht so sehr die Sehnsucht nach, weil ich finde, dass es tatsächlich doch auch sehr gute Titel auf mobilen Plattformen gibt, also Titel, die ich irgendwie auf dem iPad spielen kann oder auf dem iPhone. Insofern mache ich mir da keine großen Gedanken. Es wäre natürlich toll, wenn es irgendeine Art von Mobilität innerhalb der PS4 oder nein, dann der PS5, der PlayStation-Architektur und des PlayStation-Netzwerkes gäbe, die so etwas wie Streaming erlaubt oder irgendwelche Inhalte irgendwie runterzuladen, die sozusagen diese Erfahrungen miteinander kombinieren und so weiter. Aber das muss man dann sehen, ob das tatsächlich was Sinnvolles sein könnte.
Was tatsächlich noch eine spannende Frage wäre, die ja weniger Überbietung ist, sondern eher ja auch eine Frage ist, welche Art der Ästhetik, die sich ja dann auch oft aus Zeitgeist, ist auch kein schöner Begriff. Also eigentlich, worin sich zum Beispiel die Postmoderne dann zum Beispiel in dem Produkt widerspiegelt. Also quasi die Flexibilität und so weiter. Also
aber das ist, glaube ich, nichts, wofür wir auf die PS5 warten müssen. Da können wir ganz gezielt auch in Richtung der Retro-Nostalgie und sowas schauen. Ich glaube, da finden wir schon viele interessante ästhetische Formungen, die mit den technischen Limitationen der kontemporären Konsolengeneration gut umsetzbar sind.
Ja, aber meine Frage war ja quasi eher, inwiefern ist die PlayStation 5 ein Spiegel oder inwiefern, also es verdichtet sich quasi in so einer Konsole und das ist gar nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, weil ich finde schon, dass ich zum Beispiel in der PlayStation 1 schon auch eine Art von 90er-Design wiederfindet mit Rundungen, mit auch quasi dem Klapp Teil auch oben, das ist vielleicht auch eine technische Frage, aber gerade diese Blockkisten, die man mittlerweile hat, sowohl bei Xbox als auch PlayStation, also gerade die PlayStation 4, die ja so eine abgeschrägte Kante war und ja auch sehr minimalistisch eigentlich.
Können wir vielleicht einfach, lass uns mal einfach als Thema notieren für eine andere Folge, Ästhetik von Spielgeräten, ja, wo wir dann irgendwie über Konsolen tatsächlich sprechen können, über Controller und uns also über die ästhetischen Gegebenheiten dieser Artefakte Gedanken machen können. Weil ich würde jetzt erst gerne mal zu Nummer 2 übergehen, weil wir sind ja gar nicht im Thema der Woche, eigentlich steht ja eine Rezension noch bevor. Deshalb Nummer 2, Tobi, was hast du aus dem Internet gefischt?
Ja, ich habe im Internet, Faschisten gefunden.
Das ist, glaube ich, gar nicht schwer. Also, da muss ich nur irgendwie mal in meine Timeline schauen. Oh, hallo.
Nein, also ich habe jetzt akut keine Faschisten gefunden. Vielleicht, weil ich sie auch aktiv mal nicht gesucht habe. Aber Elisa Nowak schreibt auf derfreitag.de über, genau eben mit dem Titel, die Faschisten des Internets, über toxische Maskulinität der Gamerszene und inwiefern auch diese ein Mitresultat einer Faschisierung des Virtuellen ist, worunter jetzt an hier der Stelle unter anderem gefasst wird, der Hass gegen Frauen, Andersdenkende und eben auch ein Gefahrenpotenzial besteht. Was sie macht, ist, dass sie am Anfang erst nochmal uns abholt und uns nochmal erinnert. Wir erinnern uns nämlich gemeinsam dann auch an den Hashtag Gamergate 2014, die Geschichte um den Blog des Ex-Freundes der Videospielentwicklerin Zoe Quinn, die entsprechende Reaktion darauf, die Welle an quasi auch Polemik und auch Anfeindungen, die unter anderem auf 4chan oder von 4chan aus quasi jetzt nicht ausgegangen ist, aber quasi auf dieser Plattform ihr Umtreiben gehabt hat oder organisiert wurde. Dann auch erinnert sie quasi nochmal an, also ich hatte das zumindest so verstanden, an das Thema des Aufschreis, weil sie nämlich dann sagt, nach dem Aufschrei, und ich glaube, Aufschrei ist hier auch doppeldeutig gemeint, also sowohl den Aufschrei der Gamergate-Community als auch der Aufschrei als Hashtag, beziehungsweise als auch als etwas, was quasi dieses Gesamtthema zusammenfasst, was wir dann ja auch eine ganze Zeit lang diskutiert haben, auch die Frage nach Safe Space und dann ja auch, was sie jetzt nicht erwähnt hat, aber was ich dann auch nochmal erinnern möchte, auch zum Beispiel der Umgang und die Auseinandersetzung die ganze Zeit eigentlich bis heute mit Nita Sarkisian zum Beispiel, ist da ja auch noch ein Thema. Und worauf sie jetzt im Endeffekt dann nochmal verweist, ist, dass es eben auch in der Spieleszene, wenn man die so bezeichnen möchte, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und so weiter gibt, dass diese auch sich im Internet quasi äußert, dass diese auch verteidigt wird, also nicht einfach nur passiert, sondern auch durchaus kritisiert wird und dann von entsprechenden Reaktionären an der Stelle auch zum Beispiel als Humanismus abgetan wird und das dann quasi auch tatsächlich kritisiert wird. Ich würde das dann quasi so in den Alltagssprech übersetzen, also die Bezeichnung des Gutmenschentums, also von wegen, ja, ihr Gutmenschen, das hat sie dann auch hier mal ganz schön zusammengefasst, als das wird dann als humanistische Tat quasi kritisiert, was dann für die Person quasi eine Beleidigung darstellt. Ich kann es ja auch gerade nochmal zitieren, weil sie schreibt es natürlich schöner, als ich das zusammenfassen kann. Der notwendige Kampf gegen diese gefährliche Ideologie wird unisono getreu dem rechtsradikalen Duktus als humanistische Tat betitelt, was in deren Augen eine Beschimpfung ist. Deren Augen ist jetzt hier an der Stelle zum Beispiel die identitäre Bewegung, also quasi so der hippe, rechte, außerparlamentarische Arm der AfD. Da wissen wir auch, dass es da Verbindungen zwischen AfD und identitäre Bewegung gibt, selbst wenn die jetzt nicht absolut öffentlich und offiziell sind, aber dass es da eine Nähe gibt, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, auch wenn sie mich dann jetzt vielleicht verklagen wollen, aber das schreibt sie ja hier auch, oder der Alternativen für Deutschland, also die fasst jetzt auch identitäre Bewegung oder Alternative für Deutschland in einem Atemzug zusammen. Sie endet dann natürlich, und das, also was heißt natürlich, sie endet auf dem Punkt, dass es in der Auseinandersetzung mit Rechten und Frauenfeinden A, eine Verbindung zwischen Antifaschismus und Feminismus geben muss und eben keine Trennung, dass man das nicht quasi voneinander getrennt denkt und dass es nichts ist, was quasi nur im Internet stattfindet oder quasi wo die das Analoge quasi vor dem Internet Halt machen sollte, sondern sich da auch quasi mit auseinandersetzen sollte. Das natürlich gilt, sich mit den entsprechenden angegriffenen Personen solidarisch zu zeigen, um solchen Personen keine Plattform zu bieten und dass eben solche Antworten von Usern auf den Vorwurf der Faschisierung, Nazis, Faschisten und Patrioten spielen eben auch Videospiele, eben keine Verallgemeinerung daraus zu ziehen sind, aber dementsprechend trotzdem aber halt ein Problem.
Ja, also ich habe den Artikel auch gelesen und ich finde die Zusammenfassung von dir jetzt eigentlich auch sehr treffend und ich habe dann auch mal in diesen Hashtag reingelesen und so ein bisschen geschaut, was wird da eigentlich so gepostet, so im Laufe der letzten Tage. Den gibt es ja jetzt schon, also seit der vergangenen Woche. Und ich muss sagen, also es scheint wahnsinnig schwer zu sein, zuzuhören. Das scheint mir wirklich also ein fundamentales Problem unserer Kultur gegenwärtig zu sein. Während ich also grundsätzlich nicht unbedingt ein großer Freund von dieser oder von der beständigen Reproduktion der Täter- und Opfer-Dichotomie bin, die ja oftmals dem feministischen Diskurs den feministischen Diskurs begleitet, finde ich es doch erstaunlich, dass es so schwer zu scheinen sein, einfach zuzuhören. Wenn jetzt Leute sagen, wir nehmen hier diesen Hashtag und teilen Erfahrungen von Diskriminierung. Sei es jetzt rassistische Diskriminierung oder also sexistische Diskriminierung. Mhm. Dann ist es für mich irgendwie so schwer zu begreifen, warum man da nicht einfach zuhören kann und das ernst nehmen kann. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich muss da ja jetzt nicht unbedingt was posten. Ich kann auch einfach solidarisch sein. Ich bin vielleicht einfach nicht betroffen. Insofern, das ist einfach, für mich ist es wahnsinnig schwer, also das nachzuvollziehen. Das ist irgendwie. Dass es scheinbar eine große Herausforderung ist, einfach zuzuhören.
Was ja auch jetzt ein bisschen von dem Artikel wegführt, aber wo wir ja jetzt auch diese Folge irgendwie sehr einbinden in tagesaktuelles Geschehen oder in die letzte Zeit, was es ja auch gab, war diese Meldung über, das habe ich heute Morgen auch nur kurz gelesen, nach einem Vergewaltigungsvorwurf gibt es nämlich jetzt auch den Hashtag This is not consent, wo Frauen also Bilder von Unterwäsche posten, weil nämlich eine Person in einem Vergewaltigungsprozess sowas gesagt hat wie, ja, sie hätten sehen sollen, was sie für Kleidung trug, wo ich finde, das reiht sich eigentlich ganz gut, also was heißt ganz gut, aber quasi passend in diese ganze Thematik ein. Also dass wir sowohl quasi das haben, was sie jetzt quasi aufgeführt hat, aber dass ja auch aktuell noch ein weiterer Diskurs auch noch über Spiele quasi hinaus geführt werden, aber eben nicht nur da.
Aber das finde ich irgendwie, also ich verstehe das und klar, das ist auch eine wichtige Debatte, insbesondere im Kontext des unter dem Begriff des Victim-Shamings, aber ich würde das doch auch nicht allzu nah zusammenbringen, denn wir sprechen ja bei diesem Hashtag gameleaks.de von also der Situation, dass Leute von sexistischer Diskriminierung betroffen sind, wohingegen wir hier ja von Personen sprechen, die also von sexuellen Übergriffen betroffen sind. Und während man das Ganze natürlich jetzt nicht 100% trennen kann, finde ich doch auch, dass also sozusagen man unterscheiden muss zwischen irgendwie Personen, die quasi in irgendeiner Form eine sexistische gesellschaftliche Haltung reproduzieren, und Personen, die irgendwie sexuelle Übergriffe
begehen. Darum ging es mir aber nicht, sondern eher um die Frage, was ist eigentlich gerade, was wird aktuell gerade diskutiert, was ist eigentlich gerade im Diskurs vorhanden?
Also Gender-Debatte immer.
Würde ich jetzt so nicht sagen, sondern.
Also gegenwärtig schon sehr stark.
Ja, aber quasi nur in der Form, dass es quasi.
In der Filterbubble wahrscheinlich.
Eigentlich nur in der Form, dass es immer quasi wieder so Peaks gibt. Es gibt dann solche Geschichten wie halt Gamergate, Aufschrei, dann halt jetzt irgendwie diesen Artikel, dann halt sowas wie, dann jetzt nicht gamespezifisches, aber This is not consent. Und so weiter.
No means no.
Exakt. Aber wo dann immer die Frage ist, warum braucht es denn noch einen Hashtag? Warum braucht, also genau diese Frage. Warum kann man denn nicht einfach mal das ernst nehmen, auch sowas wie Gamergate und zum Beispiel auch zu sagen, okay, vielleicht haben wir hier auch ein Problem. Also sowohl im Themenbereich Spielen als auch ein gesellschaftliches.
Ja, also ich würde da auch tatsächlich recht verzweifelt nach dem, also das Argument anbringen, dass es einer strukturellen Lösung oder einer strukturellen Veränderung bedarf, ohne genau dabei vorgeben zu können, wie die jetzt hundertprozentig in allen Bereichen auszusehen habe. Aber ich denke doch, dass es da, dass man da Fortschritte machen kann und dass man Dinge verändern kann. Ich schließe mich dir total an. Also das ist oft, es scheint mir oftmals so zu sein, das hängt mit Sicherheit auch mit der Kurzlebigkeit von Debatten im virtuellen Raum zusammen, von Twitter-Debatten, in denen sofort jeder Beitrag den nächsten wieder nach unten drückt, das irgendwie ständig ist sozusagen, es scheint das Reiten auf Skandalwellen da so gewissermaßen zu geben. Und das ist natürlich gut in dem Sinne, als dass es überhaupt feministische Themen in den Diskurs nach vorne bringt, ja. Aber es ist auch wiederum schlecht, weil es sie auch immer wieder abebben lässt. Und dann kommt sozusagen wieder die nächste Welle, wo man dann wieder sagt, hey, das geht aber so nicht. Und dann ist es auch immer wieder vergessen. Dann geht es wieder so nicht und dann ist es wieder vergessen. Das ist eigentlich ein tragischer Loop, in dem sich diese Debatte befindet. Ein Loop, in dem übrigens auch, bei dem ich jetzt auch feststelle, dass er mich, und das ist schlecht, das weiß ich, dass er mich so ein bisschen zu ermüden beginnt. Dass ich manchmal auch durch Twitter scrolle und ich sehe so viele Debattenbeiträge, die also dem feministischen Diskurs zuzurechnen sind. Aber ich überfliege die dann, ich nehme die schon auch ernst, aber ich partizipiere nicht mehr wirklich, weil das alles schon so da war. Weißt du, was ich meine?
Also weil es irgendwie, also sowas wie This is not consent, also finde das gut, dass das thematisiert wird und dass
auch
kritisiert wird, dass solche Aussagen halt in einem, und die Person dann ja auch freigesprochen wurde, wobei ich den Prozess jetzt nicht kenne, aber ich gehe erstmal davon aus, dass das Problem ist, dass er freigesprochen worden ist, obwohl er dann wahrscheinlich straffällig geworden ist, aber im Zweifel für den Angeklagten. Aber die Aussage ist ja das Problem.
Nicht, ja,
das Victim-Shaming, ja.
Ja, also das andere muss der Richter klären, aber die Aussage an der Stelle finde ich halt hochproblematisch.
Also ich habe
und das war ja dann damals, und das wollte ich eigentlich sagen, das also erste Slutwalk zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie 8 Jahre her.
Ja, aber das hat jetzt alles mit GameLeaks.de nicht wirklich was zu tun. Weil bei GameLeaks.de
ist natürlich... Ja, oder Gamergate ist halt, dann halt nimm das, ist halt auch schon irgendwie 4 Jahre, glaube ich, her, oder gefühlt.
Ja, 4 Jahre könnte gut sein, ja. 4, 5 Jahre. 2014 war der Ursprung von Gamergate, soweit ich weiß. Aber ja, also ich glaube tatsächlich, es sind Debatten, bei denen ich auch sagen muss, ich halte mich manchmal auf der einen Seite etwas zurück, weil ich das Gefühl habe, dass sie sich oftmals im Kreis drehen, also dass sozusagen ist, dass der Aufschrei da ist, aber die strukturelle Kritik entfällt. Oder zu kurz kommt, was nicht unbedingt an den Personen liegt, sozusagen, die so, sich dann in den sozialen Medien irgendwie äußern und sagen, hier gibt es ein Problem, sondern auch natürlich, wie damit umgegangen wird, sozusagen, dass das dann natürlich wieder alles als Einzelfänomene und sowas abgetan wird. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich mich natürlich auch ein Stück weit zurückhalte, weil ich einfach denke, ich möchte gerne meine Solidarität gegenüber denjenigen Personen bekunden, die betroffen sind von sexistischer Diskriminierung, und ich muss aber nicht den Hashtag dazu posten, sondern das überlasse ich gerne den Leuten. Ich verliere nichts daran, sozusagen, wenn ich sage, dieser GameLeaks.de Hashtag, ich verstehe zwar gar nicht, warum das unbedingt GameLeaks.de heißen muss, hat für mich ein bisschen andere Bedeutung, aber meinetwegen soll ruhig ein Hashtag sein, auf dem irgendwie Personen, die spezifisch im deutschen Kontext von sexistischer Diskriminierung betroffen sind, im Zuge der Games-Kultur ihre Erfahrungen posten. Ist doch gut.
Ja.
Okay. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt ein kleines Gitarrengeklampfe zur Überleitung, damit wir dann unseren Gast, nämlich Max Hamp, in der Sendung begrüßen können und über das Spiel Sky Hill debattieren. Wir für unser Thema der Woche einen Gast zu begrüßen, nämlich Max Hamp. Hallo Max.
Hallo.
Du hast Sky Hill gespielt für uns. Tobi hat es auch gespielt, allerdings ist schon etwas her bei dir, ne?
Es dürfte letzten Sommer gewesen sein in einer dunklen, verschneiten Nacht.
Im Sommer in einer verschneiten Nacht.
Nee, aber so hat sich das angefühlt, die Nacht über dann noch irgendwie mehrere Stunden Sky Hill bei einem Freund mit mich zu spielen. Das war so ein Grillabend und dann sind wir plötzlich bei diesem Spiel gelandet und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, sodass es dann auch irgendwann geschneit hat.
Ja, wir müssen natürlich vorneweg sagen, dass wir den Code von Sky Hill von Daedalic zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also das an dieser Stelle als Disclaimer. Vielen Dank auch an Daedalic. Und zunächst mal vielleicht für diejenigen Leute, die Sky Hill nicht kennen, so wie ich zum Beispiel. Ich habe davon also überhaupt keine Ahnung. Max, was ist Sky Hill überhaupt? Also,
Sky Hill ist ein, da musste ich nachgucken, Survival Rogue-like Game. Also es ist ein 2D-Überlebensspiel. Und es ist, die Level werden zufallsgeneriert. Also es gibt keine offene Spielwelt, was auch typisch ist für so Überlebensspiele, sondern es ist ein Level, den man da spielt, der ist aber zufallsgeneriert und ich sag mal, nach jedem Neustart eines Run generiert er sich neu.
Wie umfassend ist denn so ein Level oder ein Run, wenn du davon sprichst?
Das Spiel ist, du spielst, ich glaube, ich sag kurz was zu der Hintergrundstory, weil das ist der Aufhänger dafür, wie das Level ist. Du spielst einen Mann, später stellt sich heraus ein Vater, der in ein Hotel einzieht, also der in ein Hotel geht und er wohnt im Penthouse. Und während er in diesem Penthouse ist, bricht in dieser Stadt die Zombie-Apokalypse aus. Und nun hat er keine Ressourcen mehr und deswegen möchte er jetzt raus aus diesem Hotel und dieses Hotel hat 100 Stockwerke. Und das Spiel ist, dass du vom Stockwerk zu Stockwerk gehst, bis du natürlich im ersten Stockwerk bist und dann aus dem Hotel rausgehst.
Also man kämpft sich quasi von oben nach unten durch das Hotel?
Genau, ja.
Okay, das ist eine interessante Prämisse. Mhm. Es gibt ja, kennt ihr dieses Buch High Rise? Ich persönlich weiß leider nicht mehr, von welchem Autor das ist, aber es gibt dieses Buch, das heißt High Rise, in dem es auch um irgendwie so eine Art, das ist eine ganze Stadt in einem Gebäudekomplex. Aber du bist dann sozusagen, der einzige Überlebende
Okay.
der Zombie-Apokalypse und musst dich quasi
durch. Genau. Es wird nicht ganz explizit gesagt, ob in diesem Hotel diese Zombie-Apokalypse auch ausgebrochen ist, weil das würde es eigentlich bedeuten, weil du kämpfst dich ja von Stockwerk zu Stockwerk und du triffst auf diesem Stockwerk verschiedene Arten von Mutanten. Und du könntest ja natürlich fragen, wer sind das? Also waren das auch Hotelgäste und die dann mutiert sind? Oder sind das von außen Leute, die reingekommen sind in das Hotel? Das wird nicht ganz klar gesagt.
Ist es ein futuristisches Setting, in dem wir uns da befinden?
Das Setting ist recht zeitlos, weil du recht wenig Informationen hast. Okay, es gibt Computer anscheinend. Also wir befinden uns jetzt nicht in irgendwie einem Vergangenheitssetting oder so, aber es ist auch nicht wirklich futuristisch angelegt. Also es könnte auch theoretisch so ablaufen.
Ja, Neuzeit. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht sehr stark. Also ich habe es jetzt auch nur noch schemenhaft in Erinnerung, was die Computer angeht. Aber ich glaube, es gibt zum Beispiel einen Raum, wo so ein Röhrenbildschirm rumsteht. Und das Hotel ist jetzt auch nicht so ein super futuristisches, sondern so, wie man das zum Beispiel aus Die Hard zum Beispiel kennt. Also eher so zumindest in den 80ern, 90ern gebaut. Und es ist jetzt irgendwie kein Hotel, wo du irgendwie einen Highspeed-Aufzug hast oder so. Ja. Aber der Aufzug ist sowieso auch ein interessantes Thema. Vielleicht magst du jetzt was zum Aufzug sagen.
Also dazu muss man sagen, wie die Level dann oder wie die Etagen aufgebaut sind. Diese Etagen bestehen nämlich immer aus drei Räumen, wobei der mittlere Raum immer reserviert ist für das Treppenhaus. Wenn du in ein neues Stockwerk kommst, siehst du am Anfang nicht, was links und rechts für Räume sind. Das kriegst du erst raus, indem du in diesen Raum gehst. Du läufst durchs Treppenhaus, also du bist jetzt im 99. Stock und du möchtest in den 98. Dann in der Mitte ist das Treppenhaus, da gehst du eins runter und dann hast du die Wahl, ob du nach links oder nach rechts in den Raum gehst. Das heißt, es gibt immer nur drei Räume pro Stockwerk. Wobei, wie schon gesagt, der eine Raum schon wegfällt für das Treppenhaus. Was aber nicht bedeutet, da kann zwar meistens nicht so oft sind da Gegenstände, da kommen wir gleich dazu, was ein wesentlicher Aspekt dieses Spiels ist, aber auch Gegner können da auch zum Beispiel sein.
Was hindert mich denn daran, einfach direkt runterzulaufen? Warum kann ich nicht einfach direkt auf die Straße raus?
Aufzug
ist kaputt, nehme ich an.
Mhm. Aufzug ist kaputt. Genau, du kannst nicht direkt runterfahren. Du musst nach und nach den Aufzug wieder reparieren in dem Spiel. Ich möchte davor, glaube ich, aber vorher erklären, was so das allgemeine Gameplay ist, bevor wir dazu kommen, weil es ist ein wichtiger Bestandteil. Der Aufzug ist ein wichtiger Bestandteil des Gameplays, auf das du öfters zurückkommst. Aber dazu muss man, glaube ich, erstmal wissen, um was man da eigentlich macht. So.
Ja, also finde ich überhaupt interessant, weil Daedalic ist ja jetzt eigentlich auch ein Publisher, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ist Daedalic auch gleichzeitig ein Studio, ein Entwicklerstudio? Ich glaube schon.
Das habe ich mir auch gefragt.
Ich glaube, die sind gleichzeitig auch ein Entwicklerstudio.
Ja.
Und, also ein Entwicklerstudio, das auch andere Titel published. Und Skyhill ist meines Wissens nach, glaube ich, kein
genuiner. Die Deponia-Reihe, haben die nicht gemacht?
Ich dachte,
die haben die auch gemacht. Die haben nicht nur gepublished, sondern die haben die auch entwickelt.
Ist, glaube ich, genuin Daedalic, ne?
Entwickler ist von Skyhill Mandragora.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau, Mandragora. Ja,
also es ist quasi eigentlich ein Titel, der extern sozusagen gepublished wird
von
Daedalic.
Ja.
Und Daedalic ist ja aber eigentlich ein Unternehmen, das ich sehr stark mit Point-and-Click-Spielen assoziiere.
Ja.
Inwiefern passt Skyhill da rein in das Line-Up von Daedalic?
Point and Survive ist das Schlagwort. Also ich habe vorhin noch mal ein bisschen, um meine Erinnerung zu erfrischen, Screenshots geschaut und da war eine Unterschrift Point and Survive und es passt, glaube ich, in die Daedalic-Reihe so ein bisschen rein über die Ebene der Erzählung. Also Daedalic ist ja durchaus auch bekannt für starke Erzählungen. Und über die Frage, wobei, da würde ich... Ich mach das gerade noch mal zu und mach nachher so ein Öffnengeräusch und komme dann zu dem Punkt, warum ich glaube, dass es eigentlich sehr gut passt zu Daedalic, wenn man nämlich an solche Titel wie Edna bricht ausdenkt. Mhm. Aber ich mach das jetzt gerade noch mal zu und dann mache ich nachher noch mal die Kiste auf, weil dann sprechen schön wir dann später knarzen. Drüber.
Okay, okay. Ja, muss mich dann dran erinnern. Aber wie funktioniert das? Wie funktionieren die Basic
Gameplay Aspekte? Also das Spiel ist, so muss man so sagen, ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Survival-Spielen. Also es könnte vielleicht sein für Leute, dass das sehr simplistisch ist, wie der Aufbau ist. Ich fand es sehr gut, weil man sehr schnell reinkommt. Aber im Grunde gibt es nur zwei Sachen, die du machst. Du sammelst, du gehst in ein Zimmer rein, durchsuchst die Zimmer oder Gegner und findest Sachen wie Waffen, also Waffenteile oder Sachen, die du brauchst, um Draht zu basteln, den du zum Beispiel brauchst, um einen Aufzug zu reparieren, wenn der Aufzug mal kaputt ist. Oder Essen, was du brauchst, weil da kommen wir zu einem wesentlichen Punkt des Spiels, den ich auch sehr clever finde. Das Bewegungssystem ist gekoppelt an eine quasi zweite Gesundheitsleiste, die nennen sie Hungerleiste. Und jedes Mal, wenn du dich bewegst, in einen Raum gehst, in ein neues Stockwerk gehst, verlierst du einen Punkt. Was bedeutet, wenn du gar nichts dafür tust, kein Essen, nichts dafür sorgst, dass du was zu essen kriegst, kann es sein, dass du es nicht bis nach unten schaffst. Du kannst einfach nicht, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich habe schon die geilste Waffe, ich brauche gar nicht mehr die anderen Räume zu sehen, ich habe schon alles, was ich brauche, kann es sein, dass du es dann nicht bis nach unten hin schaffst. Genau.
Ich würde dann verhungern sozusagen.
Genau, auf dem Weg. Du würdest dann verhungern.
Und du stirbst halt an den stärkeren Gegnertypen.
Genau.
Also du hast ja auch bestimmte Ausrüstungsgegenstände, du kannst auch Waffen bauen, du hast eine Werkbank ab einem bestimmten Punkt in deinem Penthouse-Zimmer und es gibt, am Anfang gibt es so ein bisschen den Standard-Zombie, aber umso weiter du nach unten kommst, umso unterschiedlicher will ich gar nicht so sagen, weil eigentlich sind die Gegnertypen relativ redundant, aber sie werden halt schwieriger. Also du hast dann auch so eine Art Spinnenfrau, also die nimmt irgendwie so die Beine nach hinten über den Kopf und hat dann wie so oder Skorpionfrau.
Die kann
so
zum Beispiel dann mehrmals angreifen, also genau. Die haben dann schon manchmal auch
und halt so einen riesengroßen Wibbly-Wobbly-Typen, der dich halt umhaut, so den großen Fleischer so ungefähr.
Ach,
so
den Brute quasi.
Ja, genau, also oder den Tank, der einfach super viel aushält, wo du dann halt ab einem bestimmten Punkt tatsächlich auch so dieses Survival-Feeling dann auch wirklich hast, dass du immer Angst hast, in bestimmte Räume reinzugehen, du überlegst, wie viel Bewegungspunkte habe ich noch, komme ich da wieder raus, um dann wieder auch mich zu heilen und so weiter, oder sollte ich überhaupt gegen diesen Gegner jetzt gerade kämpfen? Und was ganz interessant ist, du hast auch bestimmte Fähigkeiten, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, die kann man, glaube ich, vorher, da musst du mich gerade erinnern.
Nee, beim ersten Run hast du quasi gar nichts freigeschaltet.
Stimmt, so rum
und war's. Es ist quasi motivierend gemacht, dass du, wenn du ein bisschen, bis zum 30. Stockwerk gekommen, kannst du, sagen wir jetzt mal, 10 Fähigkeiten freigeschaltet haben. Du kannst jeweils nur 2 Fähigkeiten tragen, wobei die auch wieder unterkategorisiert sind in aktive und passive Fähigkeiten. Das heißt, du kannst nicht 2 aktive Fähigkeiten, sondern nur eine aktive Fähigkeit und eine passive Fähigkeit. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Fähigkeit ist, dass du, wenn du, desto weiter du im Level voranschreitest, desto weiter du runtergehst, desto mehr Gesundheitspunkte kriegst du. Was heißt, deine Gesundheit erhöht sich, der Maximalwert erhöht sich, was ziemlich gut ist. Das habe ich zum Beispiel genutzt.
Ja, oder was ich benutzt habe, war, dass du Räume aufdecken kannst. Reaktiviert sich dann, glaube ich, wieder, aber bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Aber du kannst dann in den Raum schon vorher reinschauen. Das kannst du ansonsten nicht. Der ist sonst ausgegraut. Du weißt nicht, was drin ist. Und wenn du die Fähigkeit aktivierst, dann weißt du eben schon, da ist jetzt ein Dicker drin und da will ich halt nicht rein.
Sind wir da denn in einer relativ bitteren Survival-Tonalität im Sinne eines This War of Mine? So ähnlich stelle ich mir das gerade irgendwie vor.
So trist und trüb würde ich es gar nicht sagen. Also
nicht so trist. Also zum Beispiel diese Spinnen- oder Skorpionfrau zum Beispiel ist auch relativ bunt und die ist dann auch im Endeffekt nackt und sehr sexualisiert dargestellt. Das ist jetzt eher so ein Survival- Comic-Look, den man vielleicht auch im Comicladen halt irgendwie, also klar gibt es auch triste ja. Comics, aber den man jetzt eher halt da auch erwarten würde, und das ist jetzt nichts, was dich sehr, sehr emotional mitnimmt, wie ja. das War of Mine, aber eher so diesen Punkt hat von, ich will jetzt nicht sterben, ich will es jetzt schaffen, und ja auch zwischendurch immer mal wieder was mit Glück zu tun hat, weil ja diese Level diese Fähigkeiten ab einem bestimmten Punkt aktiviert werden, und die dass du halt immer wieder stirbst, ist halt eher so ein Frustrationsmoment, aber kein emotionales
Mitnehmen. Ja. Es ist aber auch, es ist entsprechend eines Roguelikes, nehme ich mal an, so gedacht, dass man mehrfach stirbt und dann immer wieder von vorne anfängt und neu das Penthouse, das Hotel erkundet.
Wobei ich sagen muss, da komme ich vielleicht dann davor, deswegen meinte ich mit der Schwierigkeit, es könnte sein, dass es für viele zu einfach ist, die mehr Erfahrung mit so Survival-Spielen haben. Also ich bin relativ weit gekommen, schon beim ersten Mal. Also ich bin dann, also würde ich mal sagen, ich hätte jetzt gesagt, okay, kommst du 10 Stockwerke weit oder so. Ich bin dann schon 20 Stockwerke weit gekommen, wo du denkst so, okay, ich habe noch nicht mal die Mechaniken alle verstanden und trotzdem bin ich relativ weit gekommen.
Ja, das war bei uns so ein bisschen anders. Bei uns war das wir haben das zu dritt eigentlich gespielt. Einer hat immer geklickt und die anderen haben halt mit überlegt, was kann man jetzt als nächstes machen. Also gehe ich beim Gegner zum Beispiel auf den Kopf oder so, oder gehe ich da jetzt rein oder nutze ich eine bestimmte Fähigkeit. Und die sind die ganze Zeit gestorben. Und dann habe ich mal angefangen zu spielen und dann waren sie so, also ja, Tobi, super gut, du bist schon super weit gekommen. Was vielleicht auch was mit dieser Mechanik zu tun hat, dass sie halt vorher gespielt haben. Aber eigentlich haben wir da, glaube ich, noch nicht so viel freigeschaltet. Aber ich fand das aber gerade gut, dass es nicht so super, super schwer war, weil du es halt an einem Abend wie so ein Horrorfilm quasi super durchspielen
kannst. Ich fand es sehr angenehm, in das Spiel reinzukommen. Du hast nicht so eine Frustrationsentwicklung, so dass du dich erstmal wirklich mit dem Spiel beschäftigen musst, dass du Erfolge zielen kannst, sondern es ist dann auch schon, du denkst dann halt auch, ey, okay, ich habe jetzt schon 30 Level geschafft, probieren es noch ein zweites Mal, weißt du?
Könnt ihr mir ein bisschen erklären, wie die Kämpfe funktionieren, weil davon habe ich gerade noch gar keine Vorstellung.
Also die Kämpfe funktionieren folgendermaßen, du hast 3 Angriffe quasi und auch was dazu spielt, ist, welche Waffe du trägst zu dem Zeitpunkt, weil desto mehr hast du Freiheit, nicht so mehr Freiheit, sondern desto mehr Schaden kannst du halt auch machen. Aber darunter gibt es halt nochmal 3 verschiedene Angriffe. Es gibt, es wird dargestellt in Kopf, Bauch, also Kopf, Körper.
Torso
quasi. Wird so genau dargestellt, bedeutet in Übersetzung, der eine ist zwar 4 Schaden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, ist geringer. Das heißt, es kann auch passieren, dass du einfach fehlschlägst. Und genau, und der andere ist dafür weniger Schaden. Und es gibt halt auch immer eine neben der Attacke steht quasi, wie viel Schaden du im kritischen Treffer machen könntest und wie viel. Also nur, du hast nur eine grobe Vorstellung, wie viel du eigentlich mit diesem Schlag machen kannst.
Ein rundenbasiertes Kampfsystem.
Ja.
Was auch, Skyle hat ja so eine 2D-Perspektive, ne?
Ja.
Mhm. Und bleibt es im Kampfsystem auch in dieser
2D-Perspektive? Ja, ja. Die Perspektive ändert sich kein einziges Mal.
Du siehst den Gegner dann von vorne, aber es ist trotzdem eine 2D-Ansicht.
Ja. Ah, okay. Ich glaube, siehst du ihn aus der Ego-Perspektive?
Genau, du klickst den. Ja.
So, Ego-Perspektive?
Ja, du klickst den Gegner an, da ist er quasi von der Seite.
Ach so, ja, diese Abbildung.
Die Abbildung. Und dann siehst du ihn aus der Perspektive des Gegners. Und der bewegt sich auch nicht. Das ist eigentlich nur so eine Art.
Ist für dich eine kurze Pause, auch um zu überlegen.
Genau.
Ja. Es gibt da keinen Zeitdruck während der Kämpfe.
Ja. Es gibt keinen Zeitdruck. Also deine Entscheidung, du hast wirklich sehr viel Zeit, deine Entscheidung zu überlegen, welche Attacke du jetzt ausführst.
Zeitdruck wäre auch ziemlich anstrengend, weil wenn du stirbst, stirbst du halt und fängst wieder von ganz oben an. Also es ist dann nicht so, dass du irgendwie dann Sachen behältst und bis zu einem bestimmten Punkt runterfahren kannst.
Also ich behalte auch keine freigeschalteten Fähigkeiten oder irgendwas, sonst komplett wieder
auf Null. Doch, die Fähigkeiten behältst du, weil du kannst dir ja jedes Mal, wenn du einen Run startest, kannst du auswählen, welche Fähigkeiten du diesmal verwenden möchtest. Und wenn du die freigeschaltet hast, weil du, keine Ahnung, bis zum 20. Level gekommen bist, dann kannst du die auch verwenden.
Wie viele Anläufe habt ihr gebraucht, um es bis zum Ende durchzuschaffen? Waren es viele?
Nee, es ging eigentlich. Also ich glaube 15 oder so. Also ich glaube beim 15. Mal, weil du bist ja dann wirklich in dem einen Durchgang bist du dann drin und dann musst du halt einfach teilweise Glück haben und richtig gut überlegen. Du sitzt dann aber halt eher strategisch wirklich davor und überlegst, gehe ich jetzt da rein, ich habe noch die und die Bewegungspunkte und so weiter. Wie war es bei dir?
Bei mir, ich würde mal sagen, so hat sich's angefühlt, ich habe eine Situation, die sehr selten ist, erwischt. Ich habe gleich beim dritten Durchspielen oder so, ganz am Anfang konnte man in den Raum rein und da war so eine alte Person, die so fast am Sterben ist, aber ein anscheinend erfahrener Kämpfer und du konntest seine erfahrene Waffe, die mega viel Schaden macht, konntest du nehmen halt einen Tausch gegen so einen Verbandskasten oder so.
Ja, ja, den hatte ich in einem Lauf auch mal. Aber das ist halt
und dann war es kein Problem mehr.
Ja, das ist halt auch das Interessante, die Räume, die verändern sich ja auch immer so ein bisschen. Und es gab auch mal einen Durchlauf, da musste man irgendwie an so einen Computer und dann hast du so einen Computerscreen gesehen. Also da ist ziemlich viel Verstecktes eigentlich drin, was auch den Wiederspielwert. Also es ist nicht nur so, du stirbst halt und dann dann spielst du es halt nochmal und dann ist es redundant einfach nochmal wieder runter, sondern dann hast du neue Räume, wie zum Beispiel dann den alten Mann, der dir was gibt und was erzählt und halt gerade stirbt, was ja dann wirklich eine emotionale, irgendwie nicht triste, aber mitnehmende Situation ist oder zumindest wo was passiert, wie so eine kleine Kurzzwischensequenz.
Oder auch so eine kleine Nebengeschichte quasi.
Genau, wo so kleine Geschichten erzählt werden. Es gibt auch zwischendurch immer so Tonbänder.
Stimmt, ja.
Das klingt erstmal für mich so latent nach leichten Balancing-Problemen. Kann das sein?
Das wollte ich sagen. Das ist nämlich dieses Problem, dass halt die Level, glaube ich, ich hatte halt das Gefühl, vielleicht reagiert das Spiel darauf, wie gut man quasi, also die merken am ersten Run, okay, du bist eher ein erfahrener Spieler, du bist ja nicht erfahren und dann bauen sie das Level so um, dass es eine Challenge ist. Das bedeutet, dass es, glaube ich, nicht der Fall ist, sondern es ist wirklich zufallsgeneriert. Also das würde ich jetzt damit sagen, weil es ist nicht eigentlich gut für ein Spiel, wenn quasi so ein Secret Path gleich beim zweiten Durchgang für jemanden erkenntlich ist, der eigentlich, wo du keine Challenge mehr dann hast, wenn du das hast.
Wir hatten das aber auch, glaube ich, irgendwie beim dritten oder vierten Mal und wir sind dann trotzdem gestorben, weil wir uns als blöd angestellt haben. ich finde das aber gar nicht so schlimm, weil das ist so, die Karten werden halt jedes Mal neu gemischt und so wie halt in der Zombie-Apokalypse, wenn du Glück hast, dann läufst du halt irgendwo hin und kriegst eventuell irgendwas super Tolles oder es läuft halt doof und dir beißt halt einfach irgendjemand ins Knie und es ist rum.
Ich frage mich gerade, wie lange habt ihr jetzt damit euch vergnügt? Wenn ihr sagt, so ein Abend habt ihr jetzt damit zugebracht, um es quasi einmal bis zum Ende zu schaffen?
Also ich glaube, wir haben damit um 9 angefangen und ich war dann Nummer 1, 2 damit durch.
Also so 5, 6 Stunden, die ihr irgendwie damit
zugebracht habt? Würde ich auch mal so sagen, ne? Das wäre so, glaube ich, so die normale Spielzeit, die ich dem Spiel so zuschreiben würde.
Ist aber halt auch einfach kein Spiel, wo du irgendwie wochenlang mit verbringen willst, glaube ich, sondern es ist wie so ein Comic eigentlich. So, du hast so deine 30 Seiten, so, das nennt sich im Comic nennt sich das One-Shot. Du hast quasi deinen One-Shot, du liest das Ding dann durch und damit bist du halt irgendwie an einem Abend durch und legst es zur Seite und dann war es halt gut, so ungefähr. Und es ist jetzt aber nichts, wo du halt irgendwie, weiß ich nicht, wie bei einem Roman oder so oder irgendwie bei einem Sammelband von einem Comic oder so irgendwie mehrere Tage irgendwie immer mal wieder was weiterliest oder so. Das ist es halt nicht.
Es ist auch gar nicht möglich in dem Spiel, weil du nicht zwischenspeichern kannst während den Runs. Das heißt, du musst... Ich
kann nicht speichern?
Du kannst nicht quasi den Run beenden und kannst dann quasi was anderes machen und dann kannst du an der Stelle weitermachen. So, wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Funktion nicht.
Das ist natürlich... Hat euch das gestört?
Kann mich nicht mehr dran erinnern, ob es die Funktion gab.
Ja, aber du hast es nämlich auf dem PC gespielt, Tori.
Bei mir war das halt so, dass ich es an dem Abend durchspielen musste, weil ich es halt bei einem Freund gespielt habe, der halt meinte, hey, ich habe hier ein Spiel besorgt, das ist, glaube ich, ganz cool, um es zu dritt halt irgendwie zusammen zu spielen und halt zusammen drauf zu gucken. Und da hat mich das dann weniger gestört. Du kannst halt ja auch zwischendurch halt irgendwie, weiß ich nicht, aufs Klo gehen, weil du halt zwischendurch weil du keinen Zeitdruck hast. Das geht halt quasi schon, aber sonst, ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass das so ist, dass es ein Run ist und wenn du das halt schaffst, dann schaffst du es, wenn nicht, dann spielst du es halt
morgen nochmal. Für mich hat das auch Sinn gemacht irgendwie, dass es so ein Run-Spiel ist und dass es nicht, also ich fand es hat eher zu dem Spiel beigetragen, wie du es halt spielst.
Habt ihr etwaige politische Implikationen daran gefunden? Also ich meine, was für mich erstmal irgendwie relativ augenscheinlich ist, ist sozusagen das klassische Narrativ der Zombie-Apokalypse. Ein Rückfall in den Individualismus sozusagen. Also du bist ja auf dich alleine gestellt und auf nur deine Fähigkeiten sozusagen im Kampf gegen eine überwältigende Mehrheit animalistisch anrührende Horden, sage ich mal. Ja.
Vielleicht könnte man sagen, dass natürlich schon diskutierbar ist, dass der Protagonist, den du spielst, eine reiche Person ist, die auch in einem Penthouse anfängt und dann erst, also schon diese Sache, dass die Reichen natürlich dann überleben werden in der Zombie-Apokalypse und dass die einzigen, die auch die Chance haben zu überleben, das können wir vielleicht sagen.
Ich muss jetzt meine Kiste dafür wieder öffnen, also weil ja, es ist keine, ja, wobei ich da sagen würde, sind wir mit so den grundlegenden Dingen durch. Also wir haben über die Spielmechanik gesprochen, wir haben über das Setting gesprochen, wir haben über die Grafik gesprochen, weil an diesem Punkt würde ich allen Leuten, die noch gar nicht Sky Hill gespielt haben, eigentlich dann empfehlen, entweder dann quasi abzuschalten oder ich lasse die Kiste noch so ein bisschen ruhen.
Also würdest gerne eine Spoilerwarnung quasi.
Exakt, das wäre jetzt meine Spoilerkiste, wobei es kein richtiger Spoiler ist, sondern eher quasi Fantheorie, aber sie ist ziemlich naheliegend. Okay, also ich bin super gespannt, was du dazu sagst, ob dir das auch so aufgefallen ist.
Dann lass uns doch vielleicht so machen. Habt ihr noch, also lass uns vielleicht zuerst nochmal kurz über die Umsetzung, über die Portierung auf die Konsole sprechen. Und dann noch so diese restlichen Punkte abgrasen, bevor wir sozusagen in den Spoiler-Teil übergehen. Ja. Weil mir ist es persönlich habe es jetzt nicht unbedingt vor, noch zu spielen, deshalb können wir gerne im Anschluss dann spoilern, aber wir sagen dann nochmal rechtzeitig Bescheid, liebe Leute da draußen. Wie ist denn die Portierung gelungen? Also hattest du, ich weiß, Tobi, du hast auf dem PC gespielt und da jetzt natürlich auch nicht so, ihr habt jetzt ja beide das auf euren
genau, das jeweils andere nicht gespielt.
Richtig, genau, also perfekte Voraussetzung. Aber was war sozusagen, wie war deine Erfahrung, Max, auf der Konsole, auf der PS4? Ließ sich das gut handeln?
Also man muss dazu sagen, dass diese Bewegungsmechanik, die das Spiel hergibt, also dass du ja nicht den Charakter wirklich bewegst, sondern du entscheidest nur, wohin er geht, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, schon ungewohnt ist für heutige Standards, dass man Open Worlds hat und dass man weiß, okay, ich kann jetzt auch hier so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ich kann so einfach den Charakter wirklich bewegen. Aber das war ja bei dem PC genau das Gleiche. Allerdings würde ich sagen, dass beim PC das noch sich ein bisschen natürlicher anfühlt, weil es ja ein Point-and-Click-artiges, ich bin jetzt gar nicht sicher, wird es mit der Maus dann angewählt, die Sachen, und den hast du einen Maus-Cursor oder machst du das dann über so Pfeiltasten?
Hatte man, glaube ich, über die Maus gemacht. Also,
okay. Also
ich glaube, Pfeiltasten wären mir in Erinnerung geblieben. Vielleicht geht auch beides. Da hast du aber ja selber mit Point and Survive wirbt. Soweit ich mich erinnere, haben wir dann halt auch immer so die Räume abgesucht quasi mit der Maus, dass man nochmal überall draufgeklickt hat und so weiter. Es gab oft so Schränke, die an der Wand hingen, wo man dann geguckt hat, kann ich da jetzt klicken oder nicht? Und habe ich jetzt wirklich alles gefunden?
Ja, weil also Point-and-Click-Umsetzungen auf der Konsole sind ja immer so Hit and Miss. Ich weiß natürlich auch, dass, also Daedalic haben da eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Es gibt ja mittlerweile auch Deponia auf der PS4.
Und die Säulen der Erde war zum Beispiel auch, das hatte ich ja auch mal in den Händen für eine Rezension, und das hat auch super funktioniert. Also ich glaube, die wissen da ziemlich, was sie tun. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern sie da jetzt ihre Finger mit drin hatten, weil sie ja die Entwickler nicht sind an der Stelle, aber ja quasi wahrscheinlich mitreden und mit überlegen oder sagen, jetzt mach das nochmal anders.
Ja, wenn es dann irgendwie gar nicht funktionieren würde, dann würden sie wahrscheinlich eingreifen und sagen, hä.
Was man, glaube ich, sagen kann, also was, glaube ich, der Punkt ist, dass das Gameplay so gemacht ist, dass es nicht so sehr an der Plattform hängt, wie gut du es. Also du hattest bis auf das Interface, ich habe mir ein Video angeguckt über die PC-Version, habe ich nicht sonderlich viele Unterschiede gesehen. Vielleicht auch ein paar weniger Gegner, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber vom Gameplay her hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt durch die Konsole ein schlechteres Erlebnis habe von dem Spiel. Einfach weil das Gameplay nicht so plattformbezogen ist, würde ich sagen.
Gibt es denn sonst noch Punkte, die du machen möchtest, Max, bevor wir eventuell uns in einen Spoiler-Teil begeben?
Nee, ich glaube, das kommt zum Spoiler-Teil dazu.
Ja, okay. Gut, dann machen wir jetzt, würde ich sagen, machen wir jetzt einen Spoiler-Teil. Tobi, möchtest du deine magische Kiste nun eröffnen?
Und nein, ich möchte erst wissen, was Max so mitgebracht hat, weil ich nämlich wissen will, ob er vielleicht auf die gleichen Ideen kommt.
Ah, ich verstehe.
Okay, also wir haben ja von dem Computer geredet. Das wäre das, was ich denke, was du meinst, oder?
Nee, da okay. Habe ich jetzt gerade Angst, dass du mich selber spoilerst, weil den Computer haben
wir nicht rausgefunden. Ich muss zu sagen, weil es gibt ja verschiedene Enden. Ich war ein bisschen enttäuscht von meinem Ende, was ich bekommen habe, weil es ist, ich bin nicht so ein Fan von Enden, die du nicht verstehst, weil du das Konzept des Spiels noch nicht verstanden hast. Also, dass du nur quasi alles gefunden haben musst, damit du das verstehst, weil bei mir war es am Ende so, dass er, wenn er aus dem Hotel rauskommt, plötzlich wieder auf dem Hotel drauf ist. Und dann fragst du dich, was ist da denn passiert? Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch gerade durch die Tür gelaufen. Wie kannst du jetzt oben wieder stehen? Und dann springt er runter. Und dann denkst du dir, ich habe einfach gar nichts verstanden. Ich habe es natürlich, ich habe mir das Spiel dann angeguckt, das Ende, deswegen, und es macht Sinn, aber trotzdem hast du natürlich kein gutes Gefühl dabei, wenn du dann so ein Spiel durchspielst und du denkst dir so, ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll.
Ich hatte ein Ende, wo die, wo der Protagonist aus der Türe raustritt und die Polizei vor ihm steht.
Ja.
Und ihn verhaftet, oder was? Ja. Es ist so ein Stillbild, ja, genau, und ihn verhaftet, weil er sich ja jetzt gerade da durchgeschnitzelt hat. Es gibt übrigens auch noch einen Raum ganz unten, den man quasi freischalten kann. Das haben wir damals nicht geschafft. Ganz unten links gibt es einen Raum, wo du quasi reingehen kannst. Nee. Ja, aber gut, dann können wir das nicht spoilern. Aber dann komme ich jetzt mal zu meiner Kiste. Wenn man sich nämlich das Logo quasi, also nicht das Logo, sondern den Schriftzug von dem Hotel anschaut, oben steht ja auch Sky Hill obendrauf. Über dem Penthouse ist der Schriftzug. Und das siehst du aber nur am Anfang vom Spiel und nicht quasi, wenn du ganz unten bist oder währenddessen unterwegs bist. Das heißt, du vergisst es auch schnell wieder. Aber wenn du dir die Packung nochmal anschauen würdest oder nochmal einen Restart machen würdest, würde man, ich glaube, nämlich auch sogar merken, dass das H leicht flackert. Und das bringt uns nämlich zu Sky, wenn das Haar leicht flackert.
Ja, Sky Ill, aber
Dankeschön, Sky Ill. Das heißt, das Spiel spielt, und dementsprechend meinte ich von wegen, es passt zu Edna bricht aus, nämlich mit der Frage von psychischen Krankheiten, dass es nämlich gar keine Zombie-Apokalypse gibt. Hattest du den Gedanken schon, oder habe ich dich jetzt gerade?
Nee, ich finde es interessant.
Aber interessant. Genau, also ich bin am Ende vom Spiel davon ausgegangen und ich fand das eigentlich ziemlich genial, weil die Zombie-Apokalypse ist halt echt so ein laufender Toter. Badum.
Ja, der Witz ist angekommen, du kannst ihn noch mehr betonen, aber er wird natürlich nicht lustiger.
Badum. Genau, aber ich fand das eigentlich ziemlich genial, mal zu quasi die ganze Zeit sich da durchzuschnitzen und am Ende quasi sich eigentlich zu fragen, oh mein Gott, habe ich mich jetzt eigentlich gerade durch ein komplettes Hotel und ja auch durch die ganzen Räume, durch die Hotelräume, wo dann Leute wohnen, also die Spinnenfrau, die vielleicht die Nachbarin ist, so, und oder irgendwie die ganzen normalen Zombies, die einfach nur Leute sind, die im Hotel unterwegs gewesen sind und so weiter und so fort. Also das fand ich eigentlich für ein Spiel, was sich vorher mir präsentiert hat, als ich klicke mich da so ein bisschen rum und die Gegnertypen, es gibt irgendwie 3 oder 4 und die sind auch so ein bisschen redundant, weil sie immer wieder auftauchen. Und es gibt so diese, ja, ein paar Audio-Files, die ich mir anhören kann und so weiter. Aber dass es dann am Ende so einen Twist gibt, den ich nicht erwartet habe, weil du ja oben, wenn du auf dem Hotel draufstehst, nicht damit rechnest, dass das eigentlich überhaupt die Frage sein könnte. Also zwischendurch, wenn du so auf der 10. Ebene oder so bist, dann fängst du auch langsam so, also ganz unten, 10. quasi, weil es geht ja runter, die Zahl, bist du dann halt schon, also so ab der 40., 30., 20., also es wird immer naheliegender eigentlich, so irgendwas stimmt doch hier nicht, so irgendwie passt das nicht zusammen.
Das hatte ich auch das Gefühl, wenn diese Nachrichten anfangen auf dem Handy von seiner Tochter oder von seinem Sohn, dass sie in dem Stockwerk warten und dann ist es irgendwie so, ja komm, du bist aber schon wieder zu spät und deswegen, ja, die sind ja schon weiter. Stimmt, dann dachte ich mir so, irgendwas ist hier komisch. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie passt das hin und vorne nicht zusammen. Dann kommen, würde ich sagen, ist nicht mein Punkt gewesen, aber könnte man als sehr interessant finden, dass verschiedene Theorien auch aufgebaut werden im Laufe des Spiels, welchen Charakter du da eigentlich spielst, weil es wird dann von einem Mörder, aus einem Zeitungsartikel wird geredet, der in ein Hotel geflohen ist und der viele Leute umgebracht hat und jetzt in diesem Hotel sich verschanzt hat, so, und dann wird halt solche Theorien aufgebaut, dann hast du diesen, deswegen, ich werde nicht spoilern, weil, wie gesagt, das ist ein bisschen unfair, weil ich hab's gesehen, aber du hast dann diese Computerunterhaltung, wo es dann heißt, so, wo es dann so implizit wird, dass das ein Drahtzieher hinter dieser Sache gibt.
Genau. Also die Unterhaltung hatte ich auch. Ich dachte nur, es gibt vielleicht noch was weiter, weil das hat mich zum Beispiel irgendwie, das war so, okay, aber was? Also.
Ja, das meine ich. Das ist halt schon interessant, aber du verstehst halt überhaupt nichts, außer wenn du halt dieses gewisse Ende freigeschaltet hast, weil du alles richtig gemacht hast, wobei ich jetzt auch nicht weiß, was du da hätten machen müssen, damit du das freischaltest, aber dann erst verstehst du überhaupt, was überhaupt der Kontext ist in dem ganzen Spiel.
Also es wirkt auf jeden Fall so auf mich, als wenn diese polyseme Ambiguität, die ja damit einhergeht, also dass man absichtlich verschiedenste Stränge aufmacht und sozusagen dann auch, man hat ja verschiedene Enden, das heißt also, es können durchaus mehrere Alternativen zugleich zutreffen, vielleicht gibt es ja nochmal das One True Ending oder so. Erinnert mich auch tatsächlich alles sehr an Lone Survivor, falls ihr das kennt, auch ein Survival-Titel, 2D-Survival-Titel, so ein bisschen, ich glaube, in 16-Bit-Optik, in dem es auch sehr starke Bezüge zu psychischen Krankheit gibt und in dem auch immer nicht so ganz klar ist, tatsächlich, bin ich jetzt in einer Apokalypse oder bin ich einfach sehr krank und habe sozusagen, also es ist alles eine Form von eigentlich Subjektivierung einer psychischen Krankheit. Finde ich aber auch einen interessanten
Fall. Okay, da wird genau dieser Gedanke wird dann in dieses Spiel gepackt.
In Lone Survivor, ja.
Okay.
Genau, also es scheint für mich erstaunliche Ähnlichkeiten hier aufzuweisen. Ja. Auch in Lone Survivor haben wir mehrere Enden und so weiter und also allerlei Skurrilitäten. Wie ist insgesamt so euer, könnt ihr so ein kleines Fazit vielleicht unter eure Spielerfahrung ziehen? Tobi, willst du anfangen mit deinem Fazit zu Skyhill?
Ja, wie schon gesagt eigentlich, es ist ein Spiel, was sich super dafür eignet, irgendwie einen Freitagabend, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Party gehen will, sondern quasi zu Hause mehrere Stunden Spielspaß haben
will. Ja, das will ich.
Ja, also, oder jetzt irgendwie in der kalten Jahreszeit, dass man sagt, oder auch zu Halloween, ich mache jetzt einfach das mal irgendwie einen Abend lang. Es eignet sich, wie gesagt, auch super dafür, jetzt quasi nicht im Multiplayer zu spielen, aber gemeinsam vor dem Rechner zu sitzen und irgendwie sich auszutauschen. So was könnte man jetzt als nächstes machen oder auch einfach durchzuwechseln. Also wenn jemand halt stirbt, dass einfach der Nächste dran ist. Und wie gesagt, den Twist fand ich ziemlich toll. Das Kampfsystem fand ich am Anfang ziemlich zu simpel und die Gegnertypen auch zu redundant. Ist aber im Laufe des Spieles okay gewesen, weil ich auch trotzdem dieses Erfolgserlebnis immer hatte mit dieser Prozentzahl. So, jetzt habe ich es geschafft und habe mich dann auch so ein bisschen dran gewöhnt, dass es jetzt kein moderner Action-Shooter ist oder so oder auch ansonsten mir nicht viel was anbietet, sondern es ist tatsächlich, ich wähle im Endeffekt einen Bereich aus und dann habe ich eine bestimmte Chance, das halt zu machen. Ich glaube, es ist auch nicht so teuer, auch damals nicht gewesen, auf Steam gab es das. Da war es, glaube ich, auch schon irgendwie bei 15 Euro, was es jetzt kostet. Für die Konsole, da wir ja einen Key hatten, wissen wir wahrscheinlich gerade auch nicht. Ja. Das finden wir dann vielleicht gleich noch raus. Ich guck mal, sobald ich fertig geredet habe.
Ich habe den Preis gerade mal nachgeschaut. Auf Steam sind es 15 Euro und in einem PlayStation Store sind es gegenwärtig 20 Euro. Natürlich auch mitunter aufgrund der Tatsache, dass es jetzt gerade erst portiert wurde im letzten Monat, meine ich. Ist ja im Oktober jetzt erst rausgekommen.
Genau, und das ist es halt eigentlich auf jeden Fall wert. Also 10 Euro wäre auch okay.
Ja,
10 Euro wäre auch okay. Für 5 Euro wäre es eigentlich hinterhergeworfen. Dafür ist es nämlich eigentlich genug Content. Deswegen finde ich 15 Euro eigentlich absolut angemessen und kann es eigentlich nur empfehlen.
Was ist dein Fazit, Max?
Mein Fazit zum Spiel. Also, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Also, was ich persönlich nicht so Fan von war diese Story-Einbindung, weil ich habe das Spiel, als ich es aufgemacht habe, dachte ich, okay, das ist ein sehr sehr für das Gameplay auf Geschichte so, dass du, okay, wir brauchen ein Setting, irgendwie muss es Sinn geben ungefähr und ich wäre mit zufrieden gewesen. Ich fand das eher störend, dass dann mehr Story reinkommt, aber dazu muss ich sagen, dass es Ich hätte gemeint, dass es ein bisschen besser funktioniert hätte, so, weil so, ich sagte ja auch gerade, das Spiel gibt dir kein befriedigendes Ende, wenn du nicht alles gefunden hast. Und das könnte schon ein laues Gefühl im Magen hinterlassen, wenn man es dann das erste Mal durchgespielt hat. Könnte aber auch für andere motivierend sein, aber man weiß ja nie, wie Personen jeweils darauf reagieren. Was ich die Sternstunde des Spiels fand, war immer, wenn du so dieses Ressourcenmanagement hattest, wenn du wusstest, okay, repariere ich jetzt noch den Aufzug oder gehe ich auf gut Glück? Also, weil du brauchtest immer ein gewisses Item, um diesen Aufzug zu reparieren, aber du kannst auch auf gut Glück probieren. Kann aber sein, dass du dadurch ein Item verlierst, was du hattest, oder Leben oder sonst irgendwas. Oder gehe ich nochmal zurück und gucke in die Level davor, in die Stockwerke davor in dem Raum, ob ich da was finde, was ich brauchen kann jetzt gerade, weil es ist immer so gewesen, was auch, glaube ich, der Sinn solcher Spiele ist, dass dir immer eine Sache fehlt und eine andere Sache hast du immer in Überfluss da. Also so war es bei mir. Ich hatte einfach eine Sache, die ich einfach nie gefunden habe, und alle anderen hatte ich in Überfluss. Und dann, genau wenn solche Situationen aufkommen, dann fand ich das Spiel super spannend und interessant, und dann hat es auch für mich ja auch so eine gewisse Dramatik gehabt, weil im Kampf ist die meistens gar nicht so aufgekommen, weil es ja kein Action-Kampf ist in der Weise, sondern ein sehr langsamer Kampf ist. Und deswegen,
weniger Action, mehr Suspense sozusagen.
Genau, genau. Deswegen würde ich sagen, dass es für Leute eher ist, die dieses Survival eher so ein bisschen auf einer taktischen Ebene erleben wollen, als auf so einer Action-Ebene, weil das kann das Spiel garantiert nicht bieten. Und vielleicht, die auch es interessant finden, die kleinsten Details in einem Spiel herauszufinden, um dann sich alles erst zu erschließen.
Ah, ja, ich verstehe. Ich glaube, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Bild von Sky Hill. Vielen herzlichen Dank, Max, fürs Vorbeikommen, für deine Eindrücke und
für die Einladung.
Euch, lieben Leuten da draußen, natürlich ebenso vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hey, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und auf Spotify, idealerweise auf beiden Diensten. Warum auch nicht? Kostet ja nichts. Lasst uns außerdem etwas Feedback da. Geht auf pixeldiskurs.de, dort könnt ihr uns einen Kommentar schicken, auch ohne euch anzumelden. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an simond@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter @ToBiasKlöß und @StephanSimond. Bist du auch auf Twitter, Max, eigentlich? Müssen wir noch irgendeine Publikationsplattform ankündigen oder irgendwie sowas?
Nee, gerade momentan nicht. Man kann, nee.
Man kann?
Du kannst ruhig
Werbung machen, Eigenwerbung machen, wenn du möchtest.
Nee.
Lieber nicht. Alles klar. Okay, wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns außerdem natürlich liebend gerne eine Spende zukommen lassen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr einen zugehörigen Spendenbutton. Und wenn ihr uns etwas Geld spendet und damit den Fortbestand dieses Podcastes unterstützt, bekommt ihr im Gegenzug die Stücke der Musical-Episode, also unsere Episode 100, zum Download. Und wenn ihr mögt, hey, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss.